Herrschaft Jesu preisen, seine Allmacht rühmen, seine Herrlichkeit proklamieren. Halleluja, Halleluja, du bist der Herr und du bist ein wunderbarer Herr, ein guter Herr zu deinen Kindern. Und Vater, wir legen alle, die sich unser Fürbitte anbefohlen haben, in deine starken, mächtigen Hände. O Herr, sorge für dein Volk, sorge für deine Kinder, sorge für die Christen, die irgendwo leiden, irgendwo in Not sind. Herr Jesus, wir bitten um Beistand, deinen Beistand. Wenn du nicht hilfst, Herr, oh, dann ist keine Hilfe einträglich, bringt nichts, Herr. Aber wenn du eingreifst, Herr, ein Wort von dir, sprich nur ein Wort, auch heute Abend, Nachmittag, sprich nur ein Wort zu uns, Herr. Und die Probleme werden sich lösen. Halleluja. Herr, ich rühme dich und ich preise dich. Anbetung sei dir. Du bist Herr.
Den Herrn der Herrlichkeit, der Unvergängliche, der Ewige, der Bleibende. Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir loben den Herrn, solange ich bin. Lass uns Platz nehmen. Und das ist unser Anliegen, den Herrn preisen, dem Herrn Ehre geben, dem Herrn danken, den Herrn zu Nummer eins machen in unserem Leben. Lass uns das einfach tun, heute Abend oder heute Nachmittag. Das ist unsere Zeit, unsere Gelegenheit, Gott zu loben. Halleluja. Ich mache euch Mut. Nehmt euch Zeit, Gott zu loben. Ich möchte ein paar Bekanntmachungen geben, euch einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Diese Woche ist einiges los in der Stadt und auch bei uns hier. Wir sind in einer bewegenden Zeit. Obama kommt. Nichtsdestoweniger, der kann kommen und kann gehen, stört mich wenig. Aber da kommt, um den Segen vom Teufel abzuholen. Hier in Berlin ist der Pergamonaltar. Und er spricht an der Siegessäule, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, wo der Gott Janus regiert und der Gott Merkur, die Zeichen. Also es ist schade für Amerika eigentlich, dass man unter diesen Vorzeichen im Ausland sich diesen Segen holt. Aber wir möchten beten, dass die amerikanischen Leute nicht den Fluch bekommen, den wir als Deutsche bekommen haben, Land und Stadt geteilt. Und Gott hat gesagt, wenn du die Altäre aufbaust, dich zerstören ließ und so weiter und fragst, wie haben die Völker gedient, etc., 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 dann will ich auch den Fluch bringen. Und wir wissen, vom Brandenburger Tor ist der Erste Weltkrieg ausgegangen, der Zweite Weltkrieg ausgegangen. So, ich habe Bedenken. Wir beten für Amerika. Vater, segne Amerika und segne das Land dort. Und Herr, hilf, dass dieser Fluch, der hier über Deutschland so verheerend gewirkt hat, nicht über diese Nation wirken möge. Herr, beschütze die Gotteskinder, die dort im Lande leben, ganz besonders. Herr, ich segne Amerika und ich segne alle Menschen, die irgendwo dich fürchten und dich lieben. Halleluja. Segne die Menschen. Amen. Dann möchte ich euch einladen für Freitag. Wie überwinde ich Frust? Heute ist das Thema, wie schütze ich mich vor Verführung? Verführung ist so groß heutzutage. Kein Mensch, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch durchkommen. So, am Freitag um 19 Uhr, wie überwinde ich Frust? Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas erlebt hast. Du hast geeifert, gedient, für Gott gelebt, gebetet, gekämpft und so weiter. Und dann bist du schlapp. Dann bist du erschöpft, wie einst Elia. Liegst in deiner Höhle oder unterm Ginsterstrauch und sagst, ich will sterben. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen schon kennst, wo du einfach mal sterben wolltest. So, und wie überwinde ich solche Situationen, wo ich betrübt bin bis zum Tode? So, und ich habe dort einige Patentrezepte. Dann, es geht weiter am Samstag 19 Uhr, wie überlebt man Stürme? Wir haben Kämpfe und wir werden Kämpfe haben und die werden immer mehr und massiver. Aber wir haben auch einen starken Gott. Und wir haben einen starken Gott und wie überlebt man die? Der Heiland im Boot. Herr Jesus, siehst nicht, dass wir verderben. Und du wirst ein Wunder erleben, wenn Gott dann plötzlich eingreift. Er steht auf und streckt nur seine Hände und der Wind legt sich. Am Sonntag früh um 10 Uhr, wie erlebe ich einen geistlichen Aufschwung? So, neuen Pep, neue Dynamik, neuen Elan, neuen Schwung. Wie erlebe ich das? Aufschwung. Und abends haben wir dann ein Thema, Segnungsgottesdienst. Also es ist nur ein kleines Thema. Gott segne deine Anfänge. Bring etwas mit, das du segnen möchtest. Unsere Schwester hat heute schon eine Gitarre gekauft. Sie will Gitarre lernen. Und sie will Gitarre lernen. Und dass Gott die Gitarre segnet und auch irgendetwas, das du hast, bring es und lass dich segnen. Die Anfänge. Gott will die Anfänge segnen. Er gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Und wozu du keine Vision hast, keine Schau hast, und so weiter, das kannst du auch nicht schaffen, wenn du keinen Wunsch hast. Aber wenn du einen Wunsch in dir hast, ich will, und dann bring dieses Ich will, was willst du eigentlich, was soll der Herr tun? Bring diese kleinen Anfänge, und die Anfänge sind immer klein. Wir werden dieses Bild vielleicht betrachten, ich denke, dass es so in diese Richtung geht. Eine kleine Wolke, so groß wie eines Mannes Faust, sieht der Prophet. Und es wird gesegnet sein. Der Papst Johannes der 23. war in Israel und hat dort auf dem Berg der Seligpreisung hat er 12 Bäume gepflanzt. Und eines dieser Olivenbäumchen hat er gesegnet. Und alle anderen Bäume sind beim Absterben, aber dieses eine Olivenbäumchen, das hat jetzt dieser jetzige Papst nach Melbourne oder nach Sydney oder wo er da war in Australien mitgenommen, eine Frucht von dem Olivenbaum, den in Israel gepflanzt wurde. Und das ist wirklich ein Geheimnis. Gott, wenn der Segen da ist, selbst wenn der Papst segnet, spielt keine Rolle. Aber gesegnet ist man gesegnet. Und diese, alle anderen Bäumchen ringsherum sind eingegangen, aber dieses eine Bäumchen hat der Papst besonders gesegnet. Und ich kann mir vorstellen, dieser Pflanze hat auch eine Seele und es hört. Also ich unterhalte mich mit meinen Kakteen manchmal, du sagst verrückt. Aber wenn ich mit den Kakteen unterhalte und auf sie schimpfe und sage, du Stachliger und so weiter, da wird er ganz rot. Und wir haben Blumen, wenn ich mit denen sage, also du bist wunderbar, also wie diese Pflanze aufgeht. Und ich sage, nach 3-4 Wochen blüht sogar ein Kaktus. Wenn du mit den, selbst diese Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Und die Erlösung der Kreatur ist der Segen Gottes. Und deshalb, wir wollen die Anfänge segnen, nicht schimpfen. Du hast so viel Grund zu schimpfen auf alles Mögliche, fang an zu segnen. Und die Bibel sagt, flucht nicht, sondern segnet. Auch wenn es Olivenbäumchen ist oder irgendetwas anderes. Heute Abend oder heute Nachmittag, wie schütze ich mich vor Verführung? In der Endzeit wird es an dämonischen Aktivitäten mehr und mehr zunehmen. Wenn du nicht aufpasst, wir werden damit hineingezogen in diesem ganzen Sog und wir merken das nicht einmal. Gerade in der Endzeit brauchst du sehr viel Schutz vor Versuchung und Verführung. Und die Bibel sagt, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten, und dazu gehören Gottes Kinder, dazu gehören die Wiedergeborenen, dazu gehören die an die ganze Bibel glauben, an den Heiligen Geist glauben und so weiter, die werden mit hineingezogen. Du willst das Wort Gottes lesen, aber der Teufel verdreht die Bibel, stellt alles auf den Kopf oder gibt dir Inspiration, die gar nicht stimmt. Sollte Gott gesagt haben, oder bist du Kind Gottes, dann lass Steine zu Brot werden und sonst was, oder spring runter vom Dach. Also wenn wir nicht aufpassen, wir werden in alle möglichen Engpässe getrieben von den Mächten der Finsternis, ganz besonders in der Endzeit. Das, was am Anfang war, wird in der Endzeit ganz massiv sein. Okay, ich lese eine Bibelstelle aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, da heißt es, und das ist meine Botschaft aus diesem Abschnitt, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, Gott, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein Volk. Gott, der uns Frieden schenkt, vollende uns als sein Volk. Wir brauchen die Vollendung von oben, dass Gott alles fertig macht, uns beschützt, bedeckt und so weiter. Er bewahre euch unversehrt am Geist, an der Seele und am Leib. Du solltest also unversehrt bewahrt werden an Seele, Geist und Leib. Alle drei Ebenen. Damit, und um was es hier geht, damit ihr fehlerlos seid an dem Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Also nicht jetzt beschützt unbedingt, sondern dass wir so bewahrt werden, dass wir den Tag des Herrn erleben, ohne Makel, ohne Kratzer. Und wir sollen sogar in Matthäus 24 beten, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also, wenn es kracht, dann so wenig Schramm wie nur möglich. Also, dass wir beschützt werden, dass Gott uns so die Dinge kommen lässt, dass wir es überleben können mit der Hilfe Gottes. Also, dass ihr fehlerlos seid an dem Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch berufen hat, wird euch auch vollenden. Gott, der dich berufen hat, der dich errettet hat, der dich zum Glauben gebracht hat, der deine Sünden dir vergeben hat, der deine Gebrechen geheilt hat, der dich wieder hergestellt hat, dieser Gott wird auch dafür sorgen, dass das, was angefangen wurde, auch vollendet wurde. Diese Anfänge, was du hier erlebst auf dieser Erde, sind alles nur Anfänge, so weiter. Aber er wird es vollenden, denn er steht zu seinem Wort. Halleluja. Vater, ich danke dir für dieses Wort aus dem Thessalonicher Brief. Herr Jesus, und du möchtest, dass das Wort wahr werden an meiner Seele, an meinem Geist und an meinem Leib. Herr, und auch den Leiber deiner Kinder und den Geistern deiner Kinder und den Seelen deiner Kinder. Herr, so dass sie bewahrt werden. Bedecke in dieser turbulenten, stürmischen, ja, verdorbenen Zeit, dass deine Kinder durchkommen, dass unsere Kinder durchkommen, unsere Familien durchkommen, dass unsere Ehen durchkommen, dass unsere Arbeit nicht verloren gehe und umsonst wäre. Nein, Herr, hilf, dass die Frucht getragen wird in all dem, was wir tun und alles, was geschieht, auch in diesen Tagen. Amen. Unser Geist, unsere Seele und unser Leib brauchen Bewahrung. Einen besonderen Schutz, einen besonderen Mantel, sonst kommst du nicht durch. Ich bete ständig für meine Enkelkinder, meine Kinder, die sind so einigermaßen groß, aber meine Enkelkinder, dass die gehen in eine Zeit hinein, das ist nicht mehr schön. Was die alles erleben an Stress, was die an Verführung, an Verderbnis oder was auch alles ist, erleben müssen. Und es ist Gnade, wenn dann die Kinder durchkommen durch die Gnade Gottes. Das ist, dass sie bewahrt werden, was in der Schule schon, also wenn ich schon im Kindergarten schon, dass die sexuell schon so verdorben werden, dann kommen in der Schule Schwule und geben Aufklärung und so weiter und es noch auch andere Lebensformen gibt. Und es geht permanent dann weiter, auch durch die ganzen Sekten und Irrlehren und Medien und Okkulte. Auch, weißt du, wir denken manchmal gar nicht so. Wie viele junge Kinder und wie viele Jugendliche haben die Harry Potter verschlungen oder andere Bücher, die gar nicht koscher sind mit Dämonen, mit dem Heiligen Geist und Zeichen und Wunder, will die Gesellschaft nichts zu tun haben, aber im Spuk. So, die Verführung wird so groß sein und wir brauchen die Bewahrung nicht nur für uns, sondern für unsere Nachkommen, viel mehr als für uns. Wir sind schon erwachsen, wir sind schon drüber hinaus und so weiter. Wir sind schon mit manchen Wassern gewaschen worden und wir haben schon manches überstanden und überlebt und wir haben uns bekehrt, aber unsere Nachkommen und unsere Urenkel, an die Generation danach sollten wir denken. So, in der Endzeit werden die Menschen Beulen haben, wenn ich so die Offenbarung lese. Also Beulen, überleg einmal, das sind so wie ein Auto verbeult. Sie werden Beulen haben, und zwar von innen heraus. Beulen gehen von innen nach außen. Also unsere Autobeulen, die gehen von außen nach innen, aber die Beulen, die Menschen werden mit Beulen, Geschwüre und Tumore, so werden die Menschen in der Endzeit rumlaufen und sie werden Gott fluchen und sie werden nicht Buße tun, so steht es in der Offenbarung auf jeden Fall, über die Dinge, was kommt. Die Krebse, wie entsteht Krebs? Krebs entsteht durch eine Verletzung, so eine Fehlentwicklung, ein Mangel irgendwo im Körper und sogar Übersättigung. Weißt du, wir leiden nicht immer an Hunger und so weiter, nein, wir leiden meistens an Übersättigung, geistlich, körperlich und auch seelisch übersättigt. Das ist die Verführung, Übersättigung. Da fange ich an. Ich fange nämlich nicht gleich bei irgendwelcher Sekte an und ich werde Sekten wahrscheinlich gar nicht heute erwähnen, sondern die Verführung, der wir am allermeisten ausgesetzt sind, Übersättigung. Sie aßen und tranken und merkten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Und Jesus sagt, und es wird so sein in den Tagen, wenn das Menschensohn kommt. Es gibt verschiedene Formen der Verführung. Geistliche Verführung, also intellektuell. Humanismus, ganz schlimm heutzutage überall. Es wiechert aus an jeder Ecke Humanismus. Seelische Verführung, was das auch alles auf sich hat, ich werde darauf eingehen, und leibliche Verführung, körperliche Verführung. Und ich meine nicht nur Sex, das ist noch viel schlimmer als Sex. Also leibliche Verführung, der Teufel hat auf die Körper der Menschen abgesehen. Wenn er deinen Leib zerstören kann, hat er dich zerstört. Die Griechen sagen, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Weißt du, als ich hier aus Indien zurückkam, nach 30 Tagen Indien und andere Kulturen und andere Welt, und als ich hier aus dem Flugzeug rausstieg, ich war entsetzt. In Deutschland lauter Krüppel, lauter Behinderte, laufen am Stock und so weiter. Zwar ja, eine überalterte Gesellschaft, aber lauter Kranke. So viele Kranke habe ich in Indien nicht gesehen. Die haben zwar nichts zu essen, die Leute in den Slums, aber ich habe Kinder gesehen, so happy, die spielen und lachen und bunte Kleider. Ich habe Leute also nicht schwarz angezogen gesehen, also die alles bunt und farbig und happy in den Slums. Also ich würde nicht sagen, wir haben keine Slums hier als solches. Und trotzdem so viele unglückliche Menschen, so viel Armut, geistige Armut. Denn die geistige und geistliche Armut ist schlimmer als die körperliche Armut. Als die körperliche Armut. Aber unser Satan versucht gerade durch die Ernährung die meisten Menschen kaputt zu machen. Also ich fange mit der leiblichen Verführung. Und Gott möge euch bewahren. Gott hat uns eine Prophetie mal hier in der Gemeinde gegeben. Es wird die Zeit kommen, wo wir Gott fragen müssen, was muss ich essen und was soll ich trinken? Und was soll ich trinken? Und du kannst nicht mehr alles essen. Und Gott muss dir genau zeigen, das ist okay, das ist koscher. Und trotzdem, selbst wenn du etwas Verdorbenes gegessen hast, in der Bibel heißt es, und wenn sie etwas Tödliches trinken, die an mich glauben, an Jesus glauben, denen wird es nicht schaden. Aber Gott wird dich warnen. Und Gott warnt uns, was wir essen und trinken sollen. Heutzutage versucht Satan die Menschen durch zu viel Nahrung zu verführen, kaputt zu machen, durch fette Nahrung, Es ist interessant, ich werde nachher darauf zurückkommen, kurz. Ein Drittel der Bibel spricht über Ernährung. Ein Drittel über Glauben, Gebet und so weiter. Und ein Drittel über positives Denken, Loben, Danken und so weiter, was alles so dazu gehört. So, es ist alles angesprochen, Seele, Geist und Leib. Und das muss bewahrt werden. Aber der Teufel versucht durch fette Nahrung. Das Fett musste in der Bibel verbrannt werden, durfte beim Opfer nicht gegessen werden. Fette Nahrung. Und okay, aber kannst nachlesen, wie viel Fettgehalt das alles hat. Dann durch verdorbene, kranke Nahrung. Durch krankmachende Nahrung, also wenn du das isst, wirst du krank. Satan versucht uns zu zerbrechen. Das ist die nächste Stufe, wer arbeitet. Zerbrochene Ehen, ein zerbrochenes Gefäß kann nichts mehr behalten, läuft alles aus. Egal, so viel, Gott kann noch so viel hineinlegen, noch so viel segnen, noch so viel beschenken, noch so viel offenbaren. Wenn das zerbrochen ist, zerrinnt es, zerläuft es. Zerbrochene Gesundheit, zerbrochener Glaube, zerbrochene Beziehungen. Sag mir, muss mir nicht sagen, aber denk dir nur was. Wie viele echte, wahre Freunde hast du? Wie viele Menschen hast du, auf die du dich wirklich verlassen kannst? Die Einsamkeit ist heutzutage so groß. Und selbst Bruder und Schwester und selbst die Familien sind so zerbrochen. Dann zerbrochene Seelen, zerbrochener Geist, zerbrochener Wille. Dir wird schon der Wille in der Schule gebrochen. Zerbrochen. Aber Jesus sagt, diesen geknickten Rohr, diesen glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Kinder Gottes haben eine Hoffnung, eine Chance. Aber die Verführung ist da. Der Teufel arbeitet, dass dein Licht ausgeht, dein Lebenslicht, dass du den Lebensmut verlierst. Und das werden wir am Freitag dann behandeln. Also Frust. Du sollst entmutigt werden, entmutigt werden, entmutigt werden. Wo du nur hingehst, nur Entmutigung. Eine Absage nach der anderen. Ein schlimmer Fluch in unserem Land hier, in Deutschland besonders, ist Hartz IV. Das ist ein Werk des Teufels. Ein Werk des Teufels. Ganz bestimmt, so gut wie das sein mag. Die Leute sollen frustriert sein. Die sollen für Apfel und Ei arbeiten. In aller Liebe. Wir sind froh, dass wir das haben. Aber das ist eine Entmutigung, wie es im Buch steht. Leute, die gelernt haben, die werden ständig fortgebildet und umgeschult und ausgeschult und qualifiziert und so weiter und kriegen doch keine Arbeit, werden nur ausgenutzt. So. Zerbrochene Wille, zerbrochene Finanzen. Gott hat ganz klare Vorschriften seinem Volk gegeben, wie sie gesund sein sollen. Da war kein Kranker und Gebrechlicher unter ihnen, solange sie mit Gott wandelten, unter dem Schirm Gottes lebten, unter der Wolke des Herrn, der Herrlichkeit Gottes lebten. Gott will gesunde Menschen. Also ich sage euch, was Gott will, nicht was die Gesellschaft bringt. Die Sünde, und jetzt, warum ich mit dem Essen angefangen habe, die Sünde kam durchs Essen in diese Welt. Adam und Eva im Garten Eden. Durch die Frucht, die sie genossen haben. Gott hat zwei Bäume im Garten gesetzt und gesagt, daran sollen sich die Geister scheiden. Gehorsam oder ungehorsam. Die Sünde kam durch das Essen. Durch das Essen kam die Verführung in diese Welt. Und in der Endzeit wird der Teufel weiter an diesem Übel arbeiten. Ernährung, Essen. Entweder werden die Leute nichts zu essen finden, oder sie werden so viel finden, dass sie damit nichts anfangen können. Und dann werden sie die Nahrung sogar verderben und Biodiesel draus machen oder sonst noch was. Verpanschtes, verdorbenes, vergiftetes Essen. Das wird also, was der Teufel uns anzubieten hat. Er hat nichts Gutes anzubieten. Glaub nicht, dass der Teufel uns was Gutes anbietet. Und wenn ich den Teufel nenne und sage, dann meine ich die Gesellschaft, dann meine ich die Wirtschaft. Alles will nur Geld, alles nur auf Profit angelegt. Alles, was auf Profit angelegt ist, liegt nicht unter dem Segen Gottes, wo man nur schnell was verdienen will. Die Bibel sagt, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Also Jesus hat schon gewusst, deshalb hat er diese Verheißung gegeben. Du musst nicht Angst haben, aber du solltest lange Ohren haben und spitzen und hören, was der Geist sagt. Wer Ohren hat, wird siebenmal in der Sendschreiben gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Gott muss uns anleiten, auch beim Essen. Nicht nur, Herr, segne diese Mahlzeit. Nein, Herr, zeige uns, was und wie viel ich essen soll. Da fängt schon die Leitung des Heiligen Geistes an. Also nicht irgendwie bei supergeistlich. In der Bibel wird uns gesagt, dass für viele Menschen in der Endzeit ihr Bauch ihr Gott sein wird. Und es ist für viele heutzutage. Auf der einen Seite verhungern Menschen, auf der anderen Seite wissen die Leute nicht, wie sie ihre Diät, welche Diät die richtige ist, um abzunehmen. Vor 200 Jahren begann etwas. Es gibt ein weltliches Buch, das ist schon alt, natürlich, 1930 so geschrieben. Das Buch hieß Der Tanz mit dem Teufel. Und in diesem Buch wird beschrieben, dass der Teufel versucht hat, also hat gemerkt, mit Sünde kriege ich die Menschen nicht. Es ist ein Roman. Das weltliches Buch ist kein christliches Buch, der Tanz mit dem Teufel. Der Teufel hat gemerkt, er kann die Menschen mit der Sünde nicht kaputt machen. Dann ist ihm eine Idee eingefallen, mit Ernährung kann er sie kaputt machen. Weißmehl und Weißzucker. Ich schneide hier einige Dinge an, Weißmehl und Weißzucker, das sind diese zwei Dinge, der Tanz mit dem Teufel. Und seitdem haben die Leute Probleme mit den Zähnen und Weißmehl hat keine Nahrung in sich. Weißt du, du gehst zum Hamburger und du kannst noch so viel essen, du wirst nicht satt, du bist immer noch hungrig, weil Weißmehl sättigt einen nicht. Gott hat uns die Nahrung gegeben und wir sollten darauf achten. Und weißer Zucker. Was die Gründe auch dafür sein mögen. Also diese industrialisierte Nahrung ist eine verpanschte Nahrung. Der Mensch lebt nicht mehr natürlich. Das ist also die Folge. Als Albert Schweitzer nach Lambarene kam, 7 Jahre, also Mediziner und Arzt, als er nach Lambarene kam, haben die Eingeborenen keine Probleme mit Krebs gehabt und keine Probleme oder kaum Probleme mit Zähnen. Aber 7 Jahre nachdem Albert Schweitzer in Lambarene war, gab es den ersten Krebstoten. Und er hat gefragt, was ist die Ursache? Und er hat geforscht und hat festgestellt, diese Konservendosen, und da war Blei, also bleihaltige, das wurde früher mit Blei zugemacht und so weiter, also Konserven. Die Naturvölker kennen keinen Krebs. Die kennen keinen Krebs. Also Albert Schweitzer hat in Afrika das nicht gefunden. Erst nachdem die Zivilisation hineinkam. Und da, wo du hinkommst, wo die Zivilisation hinkommt, kommen auch die Zivilisationskrankheiten. Und Gott hat gesagt, wenn du mir folgst, wenn du auf meine Stimme horchst, will ich die Plagen Ägyptens nicht auf dich legen. Die Plagen Ägyptens ist nichts anderes wie die Zivilisationskrankheiten. In einem kranken Körper wohnt auch ein kranker Geist. Unsere Griechen wussten das. Wenn dein Körper angegriffen ist, hast du keine Lust, was zu denken. Dann sagst du, also Schmerzen, ach, wie kriege ich die Schmerzen weg? Was für eine Arznei, was für Tabletten und gibt es einen Heiler und was weiß ich. Und da wirst du erst verführt. Es beginnt mit der Krankheit, wenn dein Körper angegriffen ist. Das ist die Spitze des Eisberges. Wenn dein Körper leidet, leidet deine Seele und dein Geist. Hör mir zu. Wenn ein Glied leidet, steht in der Bibel, leiden alle Glieder. Irgendwo eine Kleinigkeit. In einem schwachen Körper könnte ich dieses Denken der Griechen umändern. In einem schwachen Körper wohnt auch ein schwacher Geist. Wenn du schwach bist, also deshalb, wo kommt Frust her? In einem schwachen Körper. Und du kannst nur angegriffen werden, wenn du schwach bist. Als ich in Kalkutta im Haus von Mutter Therese war, in dieser Sterbeklinik, und dann habe ich einen Arzt getroffen aus Berlin, der dort gearbeitet hat, und er sagte, ich habe gefragt, können wir Lepra kriegen, weil ich vorher in der Leprastation war und mit Lepra-Aussätzige gebetet habe und Hände aufgelegt habe und ständig mir in Indien auf Schritt und Tritt Leprakranke begegneten. Dann sagte, du brauchst keine Angst haben, als Weißer, als Europäer, vor Lepra oder aussätzig, dass du aussätzig wirst. Wir haben diese Widerstandskräfte. Diese Leute haben eine ganz primitive Nahrung, einseitige Nahrung, und ihr Körper hat keine Widerstandskraft. Wenn sie Widerstandskraft hätten, würden sie Lepra widerstehen. Und wenn dein Körper Widerstandskraft hat, kannst du alles widerstehen, jedes Problem lösen. Und so, wenn dein Körper schwach ist, fällt es sogar, wenn ein Mückenstich kommt, fällt es schon um. Also, ein Geist der Schwäche kann nicht widerstehen. Darum, der Schwache soll nach der Bibel sagen, ich bin stark. Das ist also die Anweisung der Bibel. Gott sagt, ich will die Plagen Ägyptens nicht auf dich legen. Also diese Zivilisationskrankheiten wie Krätze, Allergien, Beulen, die Plagen Ägyptens. Und wir haben die Ägypter gelebt, also die vornehmen Ägypter. Wenn der Teufel dir deine Gesundheit dir nehmen kann, hat er dir sehr viel von Lebensqualität genommen. Ständig im Bett liegen, kann sich nicht fortbewegen, nicht laufen, nichts. Er hat den Tempel Gottes, deinen Körper zerstört, und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Wohnung Gottes. Deshalb, der Angriff der Endzeit richtet sich ganz massiv gegen den Körper, deinen Körper. Und du musst etwas tun für deinen Körper. Dann hat er dich aus dem Paradies gebracht, verstehst, unwohl sein, unglücklich sein, traurig sein, ist dein Leben ruiniert, dein Geld ruiniert. Was kostet Medizin an Geld? Ärzte, an Zeit und so weiter. Die Bibel sagt, wir sollen bewahrt werden und unversehrt bleiben an Geist, Seele und Leib. Wir sollen bewahrt werden. Und wir sollten vielmehr morgens, wenn wir aufstehen, um Bewahrung bitten. Herr, bewahre mich an Seele, an Geist und am Leib. Du brauchst nicht nur, dass du keinen Unfall hast, das noch obendrauf und obendrein, aber dass du bewahrt wirst, dass du nichts Schmutziges berührst. Essen wird ein Endzeitproblem sein, dieser Konsum, Schlemmen, das belastet die Seelen, voller Magen, kannst nicht mehr denken, bist müde, träge. Und da kommt die ganze Trägheit. Weißt du, die Menschen haben verlernt zu fasten. Ich versuche jedes Jahr wenigstens irgendwo mal zwischen 20 und 40 Tage zu fasten. Das befreit den Körper, das entschlackt den Körper, das heilt den Körper. Fasten heilt deinen Körper. Die ganzen Krankheiten kommen raus durch Fasten. Die meisten Leute haben das nicht kapiert. Als ich das erste Mal 40 Tage gefastet habe, ich war überrascht. Plötzlich kriege ich Ausschläge überall und konnte keine Erklärung für 2-3 Stunden, vielleicht auch manchmal einen Tag. Und habe ich festgestellt, Mensch, hier hast du mal einen Unfall gehabt. Da wird deine Gesundheitsuhr zurückgedreht. Es gibt sowas, also die New Age-Leute haben entdeckt als Heilfasten, aber das ist schon lange in der Bibel, also dieses Gesundfasten. Und diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Also durch Verzicht erreichst du mehr Lebensqualität. Amen. Durch Verzicht, das ist nicht populär. Natürlich, wir möchten immer konsumieren, wir sind Europäer, westlich geprägt, aber du kriegst mehr von deinem Leben, wenn du verzichtest. Bessere Lebensqualität, dich einschränkst. Unser Leben ist, oder viele Menschen denken, da ist Ernährung wichtig, Kraft kommt durchs Essen, vergiss es, Kraft kommt nicht durchs Essen. Als ich lange Zeit hier, das war hier in Berlin, gefastet habe, so vielleicht 35. Tag, und mein Sohn zieht um, ich bin mit dem Auto gefahren, und dann, wir hatten eine schwere Waschmaschine, und ich musste im 2. Stock tragen. Warst du dabei? Heute kann ich beweisen, aber ich faste jetzt heute nicht. Und dann habe ich es angepackt, dann hat mein Sohn gesagt, nein, das geht, Papa, du fastest, du hast keine Kraft. Ich habe angefasst und ich konnte die Waschmaschine von meiner Seite ganz allein tragen. Und er hat mich gewundert, wo kommt die Kraft? Und ich habe entdeckt, Kraft kommt nicht durchs Essen, Kraft ist eine psychische, physische Sache, kommt von innen. So hat nichts mit Essen zu tun, weil manche Leute sagen, ich brauche Kraft. Wenn du weniger isst, hast du vielleicht mehr Kraft, mehr Geisteskraft. Vielleicht. Und über den Geist natürlich auch die Hormone im Körper arbeiten anders. Das Reich Gottes, sagt die Bibel, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Nur zur Ernährung. Der Mensch hat durch das Essen sich seinen Segen verbaut und verdorben und er kann das wieder rückgängig machen. Jeder Fluch kann man rückgängig machen. Egal welcher Fluch es ist, du kannst jeden Fluch rückgängig machen, indem du genau das Gegenteil tust, was passiert ist. Also durchs Essen ist dieser Fluch in die Welt gekommen, durch Fasten kannst du diesen Fluch beseitigen. Du sagst, ich verzichte um des Herrn Willen zur Ehre Gottes, ich verzichte. Gott wollte, kann der Mensch sich beherrschen, denn die meisten Leute können sich nicht beherrschen. So, mit dem Essen verlässt die Sünde die Welt. Je weniger du also, wenn du die Sachen reduzierst, so wie das durch den einen Fall, durch einen Adam die Sünde in die Welt kommt, kann man so kommen durch den anderen Adam, durch Christus, der verzichtet hat, der sich entäußert hat, der Knechtsgestalt angenommen hat, der kurz getreten hat, kam die Sünde aus der Welt, wurde aus der Welt geschafft. Natürlich, du kannst die Erlösung nicht verdienen. Durch Fasten wird niemand selig, aber das Fasten hilft, selig zu werden. Das Fasten hilft, glücklich zu sein. Das Fasten bringt uns in eine Position, wo wir entspannt Gott dienen können. Was du isst, hat jemand einmal gesagt, das bist du. Was du isst, das bist du. Es gibt lebendige und tote Nahrung. Zum Leben, Nahrung, die zum Leben führt und Nahrung, die zum Tode führt. Es gibt reife und unreife Früchte. Was du isst, das bist du. Die Verführung Satans war und ist heute noch ganz fest dabei und noch mehr in der Endzeit denn je zuvor, Essen. Und zwar auf dem natürlichen Gebiet wie auf dem geistlichen Gebiet. Er versucht, dich zu vergiften. Geistlich durch irgendeine Irrlehre, durch Nebengleis, dich auf ein Nebengleis zu bringen. Ich esse keine giftigen Pilze. Also ich esse keine giftigen Pilze. Und wenn ich Pilze sammle und die nicht kenne, werde ich nie essen. Und deshalb, wie schütze ich mich vor Verführung? Wie bewahre ich mich vor Verführung? Wie beim Pilzesammeln. Was du nicht kennst, ist nicht. Was du nicht kennst, und du musst dich überzeugen. Ist das genießbar überhaupt? Hat Gott es mir zum Essen gegeben? Wir sollten lernen, reine Speisen, geistlich und natürlich, zu uns zu nehmen. Reine Speisen. Ich komme nachher auf die Juden zu sprechen. Weißt du, die Juden haben sehr klare Vorschriften von Gott bekommen, nicht von ungefähr, was rein ist und was unrein ist. Welche Speise? Es gab verbotene Speisen, die sollten nicht essen, zum Beispiel Schweinefleisch war eins, Blut, denn im Blut ist das Leben. So viele Menschen haben keine Ahnung, und wo Blut überall drin ist. Sogar in normale Schokolade, wenn es nicht anders angegeben ist, ist Blut drin. Und wie viele Leute fressen Schokolade in sich und so weiter. Und das ist Schweineblut meistens. Ich esse auch keine Abfälle. Aber der Teufel versucht uns mit Abfälle zu sättigen, den Bauch zu füllen. So wie dieser verlorene Sohn, der versuchte, das ist diese Geschichte der Endzeit, bis wir uns besinnen, ich muss zu Gott zurück. Und der versuchte vom Schweinefraß zu fressen, aber es wurde ihm nicht erlaubt. Warum? Weil er ein Jude war, weil er ein echter, weil er Kind Gottes war, weil er dem himmlischen Vater gehörte. Ich habe diese Tage etwas, oder letzte Woche etwas Furchtbares erlebt, was furchtbar nicht furchtbar, war gut für mich. Ich habe etwas gegessen, getrunken, und ich musste, war hellgesund, fit und gut in Form, und trinke ich etwas und muss mich übergeben. Denke, das gibt's nicht, das war alles in Ordnung mit dir. Was ist passiert? Und was ist passiert? Ich habe einen Tee getrunken, und wo ich dann nachher lese mit Demeter und was weiß ich alles, also mit okkulten Dingen. Ich muss plötzlich alles ausbrechen, mein ganzes Mittagessen ausbrechen. Was war Gott, wenn dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dir wird nicht erlaubt, den Schweinefraß, wird nicht erlaubt, was Okkultes. Weißt du, dein Körper, wenn er so sensibel ist in Gott, und wenn da irgendetwas Unkoscheres, Unreines zu dir kommt, musst du erbrechen. Wenn sowas passiert, schimpf nicht auf den Teufel und geh nicht gleich ins Gebet, sondern sag, danke, Herr. Hinterher, ich habe gelesen, was war das? Und war so überrascht, dass du, wo das alles hergekommen ist. Okay, wenn du geheiligt bist, Gott ist ein heiliger Gott, und du sollst auch heilig sein, so wie er im Himmel heilig ist. Also schütz dich vor Vergiftung. Gott will, dass du beschützt wirst. Gott hat alle Tiere zur Abfallbeseitigung, die für Abfallbeseitigung zuständig waren, wie Schweine und so weiter, Hunde, das war verboten, den Israeliten zu essen, zu genießen. Die sollen Abfall beseitigen. Und ich könnte jetzt über Schweinefleisch euch einen Vortrag halten. Aber das tue ich nicht, weil es nicht nötig ist. Ihr wisst es ja. Aber die sind für, in Florida setzt man Schweine für Müllabfallbeseitigung, also dass man die Abfallberge besser abbaut. Und die schlucken Gift, und da würde ein Mensch daran sterben. So, das gilt auch für unseren Geist, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wir werden verführt und verdorben in dem, was wir in uns aufnehmen, nicht was, wo du da lebst allein. Die meisten Leute schimpfen auf die Umwelt. Nein, was in dir reinkommt. Denn das ist, was den Menschen verunreinigt. Was in dir reinkommt, was du aufnimmst durch Ohren, Augen, Sinne, deine Haut. Dazu gehört Fernsehen dazu. Dazu gehört Musik, Rapmusik insbesondere, wie viel Hass, Rebellion in dieser Musik ist. Das, was wir fühlen und schlucken, das ist, was uns verunreinigt. Und du bist nicht da als Kind Gottes. Ich spreche jetzt zu Kindern Gottes. Die anderen interessieren mich nicht und geht mich auch nichts an. Aber Kinder Gottes, wir sind nicht für geistliche und geistige Abfälle da. Und wir sollten ganz klar sortieren, und wir sollten ganz klar untersuchen, was ist für mich genießbar, was ist für mich nicht genießbar. Du musst nicht alles schlucken. Und vor allem, du musst nicht alles schlucken, was gottlose, geistlose Menschen produzieren. Die Frage ist, von wem kommt das? Was von Gott abgefallene Menschen produzieren, das ist dir nicht zum Essen bereit. Ich würde mich auch von einem Giftmischer nicht mein Essen servieren lassen. Oder von einem Schmutzfink, der selbst schmutzig ist, die Hände nicht wäscht und nicht rein lebt. Ich würde mir mein Essen nicht von dem zubereiten lassen. Du musst nicht alles schlucken, was Gottlose dir zurücklassen, denn du bist von Gott her zum Heiligtum und nicht zu einer Müllhalde bestimmt. Du musst nicht alles schlucken, was Schwule produzieren. Und es ist entsetzlich für mich jetzt die letzte Zeit, wie viele Moderatoren und Moderatorinnen schwul und lesbisch sind und geben das offen zu und outen sich und so weiter. Du brauchst ihre Kommentare nicht. Selbst wenn sie noch so gute Programme machen, aber unterschwellig bringen sie etwas, was nichts für dich ist, für deinen Geist. Und sobald einer dieser Kerle kommt für mich, ich schalte es gleich ab und er geht weiter. Ich lasse mich nicht verbiegen von solchen Leuten, die schon so verbogen sind. Und das trifft auch für meinen gesunden Geist hier. Was anständig ist, was wohl lautet und so weiter, dem sollen wir nachgehen, sagt die Bibel. Viele Stars sind so unmoralisch, dass man sie sogar ins Gefängnis steckt, deswegen. Ich meine, manche Musiker, Stars und so weiter. Und die sollen meinen Geist beflügeln, meine Anbetung, meine Musik, meine Zeit mir rauben und mir nehmen. Ich würde mich auch nicht von Schweinen bedienen lassen. Ich sage das nur so krass, damit ihr das versteht, um was es uns wirklich hier geht. Verführung. Die Bibel sagt im Psalm 1, du sollst nicht sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Oder die Spötter. Schon allein der Aufenthalt bei Abgefallenen kann dich zum Abfall bringen. Schon die Gegenwart. Versuch einmal mit Leuten, die nur von der Müllhalde leben, nur vom Müll leben. Und du wirst sehen, die stecken dich an. Eine faule Kartoffel steckt in kurzer Zeit 5, 10, 20 Kartoffeln am Schluss den ganzen Korb an. Das gilt für faule Christen auch. Das gilt für laue Christen. Weißt du, du musst nur mit lauen Christen zusammenkommen. Ach, nicht so dramatisch. Das ist nicht zu übertreiben. Nicht so überspannt und nicht so fanatisch. Und schon bist du auch, naja, weißt du, das muss man sehen. Wenn die das können, kann ich auch. Das gilt auch für diese faule Kartoffel und das gilt auch für materialistische Christen, die nur fürs Geld, ans Geld denken, ans Geschäft denken, wie man was verdienen kann. Verführung. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, wir brauchen alle jeden Cent. Und uns ist das Geld genauso wichtig wie den anderen Menschen auch. Und wir kriegen auch nichts umsonst. Aber wenn es nur noch ums Geld geht, und sogar manche Evangelisten, die sind nichts anderes wie moderne Sammelmaschinen, die das Land durchziehen und einfach den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ich nenne keine Namen, aber die waren auch in Berlin schon mal. Dann gilt das Gleiche, diese faule Kartoffeln, für stolze Christen. Wenn du mit stolzen Menschen zusammen bist, eingebildet, da kommst du ganz klein vor, wunderst dich nachher, wo mein Frust herkommt. Bist ständig, oh Mensch, guck mal, die können es und ich kann es nicht. Die leisten sich. Mir schrieb ein Bruder aus München, er sagte, weißt du, ich bin so frustriert, wenn ich den Prediger und seine Frau dort in der Gemeinde sehe, jeden Sonntag hat die Frau ein anderes Kleid und alles Boutique-Kleider und so weiter. Und ich laufe mit durchgelaufenen Schuhen, ich kann mir keine Schuhe leisten, bin froh, dass ich meine Frau und mein Kind ernähren kann und so weiter. Der klagt. Und wie viele Leute werden eines Tages aufstehen und anklagen und sagen, guck mal, was habt ihr alles gemacht? Okay. Gib dich mit egoistischen Christen ab und du wirst auch egoistisch, die nur an sich selber denken, nur ihren eigenen Vorteil suchen. Du solltest wissen, wie schütze ich mich? Wie schützt man sich vor AIDS? Kondome ist eine Möglichkeit. Oder sauber leben ist eine andere Möglichkeit. Treue halten. Also wie schützt man sich vor AIDS? Ganz einfach. Wie schützt man sich vor ansteckenden Krankheiten? Und wenn ich so die Krankenschwestern fragen würde, da musst du gleich umziehen, wenn du die besuchen möchtest, die auf der Intensivstation. Wie schützt man sich mit Mund, vor allem mit Atem, Mundschutz? Wie schützt man sich vor Pest? Überleg einmal, wie schützt man sich? Und genauso wie man sich vor diesen Seuchen schützt, so sollte man sich auch vor der geistigen und geistlichen und natürlichen Verführung, Verderbnis schützen. Und vorbeugen ist besser als meiden. Sich nicht der Gefahr aussetzen. Das ist also zuerst einmal der erste Schritt. Wie schütze ich mich? Im Vater unser lehrt der Herr Jesus und führe uns nicht in Versuchung. Nicht führe uns durch die Versuchung. Nein, dass wir gar nicht dahin kommen. Dass wir gar nicht versucht werden. Dass wir alles genügend von Gott haben, so befriedigt und so gesättigt und so glücklich sind, dass uns gar nicht einfällt, Mensch, was anderes zu suchen. Und führe uns nicht in Versuchung. Wer in der Nähe von verdorbenen Menschen kommt und so weiter, da kommt in Seuchengebiete. Verseuchte Gebiete. Und dann musst du in die Quarantäne nachher und wunderst dich, warum Gott dich auf die Seite stellt in die Quarantäne. Und viele Christen sind in der Quarantäne, müssen mal entseucht werden. Die könnten viel mehr im Reich Gottes leisten, aber die sind mit allen möglichen Geistern zusammengekommen, sind verseucht. Verseucht durch Lektüre, antigöttliche Lektüre. Ich bin selbst als Pastor zu Fall gekommen in einer Sache. Da gibt mir jemand ein Buch, Die Verführung der Christenheit. Tolles Buch. Und ich lese und denke, guck mal, der ist falsch und der ist falsch und der ist falsch und der ist falsch. Manche waren schon bei mir in der Gemeinde sogar. Und der ist verdorben und der ist versaut. Am Schluss habe ich sogar an mich selbst gezweifelt, ob ich noch normal bin. Nur als Beispiel. Und weißt du, was ich verloren habe? Die Freude am Herrn. Durch so gerade Warnschriften. Weißt du, der Teufel, die Verführung muss nicht unbedingt mit einer Verlockung kommen, sondern es kann mit einer Warnung kommen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte wieder meinen kindlichen Glauben haben. Ich möchte wieder aber, lieber Vater, sagen. Ich möchte wieder begeistert sein, erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich möchte vorwärts gehen und im Sieg leben. Aber was tue ich? Ich krabbel auf alle vier. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Johannes, seit wann hast du das? Seit wann kriegst du auf alle vier? Und dann hat Gott mir gesagt, oder der Geist, mein Geist, wahrscheinlich mir gezeigt, seitdem ich das Buch gelesen habe. Ich habe gesagt, aber Herr, was mache ich? Und ich habe sogar noch einige Bücher bestellt zum Verbreiten der Gemeinde und Gott sei Dank, ich habe das nicht getan. Er hat sie sonst auch angesteckt. Und so weiter. Und dann habe ich diese Bücher in den Müll geworfen und ich habe gesagt, und ich trenne mich von allem, was ich gelesen habe. Ich möchte wieder ganz von vorne anfangen, an meinem Heiland zu glauben. Und habe angefangen, und dann bin ich sogar noch so weit gegangen, dass ich sogar mir eine neue Bibel gekauft habe. Ich habe gesagt, und jetzt möchte ich die Bibel lesen, als wenn ich sie noch nie gelesen hätte. Obwohl ich schon x-mal die Bibel durchgelesen habe. Jedes Jahr lese ich wenigstens ein- bis zweimal die Bibel durch. Aber ich möchte jetzt ganz von vorne meine Bibel lesen und noch einmal ganz neu meinen Heiland verstehen. Und da fing meine Freude wieder an im Herrn. Du brauchst also ein starkes, gesundes Immunsystem. Dann kannst du widerstehen, bist widerstandsfähig und kräftig. Und das kommt über gesunde, geistige und natürliche Nahrung. Du brauchst also geistlich und natürlich eine ausgewogene Nahrung. Eine einseitige Nahrung ist tödlich für dich. Immer dasselbe. Immer Chicken, 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 Chicken. Dann kriegst du so einen dicken Po. So wie die Chicken. Nein, tatsächlich. Schau die Amerikanerinnen an, in aller Liebe. Die haben eine Zeit lang nichts anderes gegessen als nur Chicken. So, dann sind sie so kleine Hühnchen. So, einseitige Nahrung. Und weißt du, was einseitige Nahrung ist? Immer das Gleiche. Deshalb versuche ich schon allein für mich selbst vielfältig, vielschichtig zu sein. Nicht einseitig, mal da ein bisschen was und mal da ein bisschen was und mal dort ein bisschen was. Und deshalb haben wir auch Gäste. Ich lade auch Gäste, die uns immer bereichern, dass wir nicht nur Johannes Matutis hier hören, sondern auch mal andere. Und es ist auch manchmal gut, dass wir aber andere gehört haben, vielleicht sogar eine ganz andere Ansicht und eine ganz andere Meinung, damit man sich seine eigene Meinung bildet. Und das ist das, was wir hier tun, warum wir Gäste einladen, damit die Leute sich auch mal eine andere Meinung bilden. Und mal Fragen stellen und hinterfragen sogar, wieso, weshalb. Weißt du, die meisten Leute denken nichts, sie sind denkfaul. Und wir sollten nachdenken, warum? Prüfen, ob sich so verhält. So, einseitige Nahrung wäre immer das Gleiche. Morgensspätzle, Mittagsspätzle, Abendsspätzle. Nur als Beispiel. Einseitige Gottesdienste. Weißt du, immer nur Lob und Dank. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das geht nicht. Leute, wir brauchen mal Stille. Mal auf die Knie. Und mal keine Predigt. Und mal kein Gesang. Und mal keine Bibelstunde. Und weißt du, du merkst erst, was wert ist, wenn du es nicht hast. Wenn du mal drauf verzichtest. Verzichte mal auf den Gottesdienst. Und du merkst, was es fehlt. Verzichte mal auf eine Mahlzeit. Und dann spürst du, dass du einen Körper hast. Weißt du, erst auf Verzicht, und zwar freiwilligen Verzicht. Oder wenn wir es nicht tun, muss Gott uns wegnehmen. Oder immer nur eine bestimmte Richtung von Büchern. Joyce Meyer oder irgendwelche andere. Weißt du, es ist gut, aber du brauchst ja was anderes. Oder nur David Wilkerson. So ernst und ruhende Botschaft. Du brauchst auch was anderes. Nicht nur Johannes Matutis. Du brauchst auch andere Botschaften, andere Bücher, andere Literatur, andere Sachen, sodass dein Geist ein breites Spektrum hat. Durch Einseitigkeit werden wir verführt und verdorben. Gewiss, ich bin da und ich freue mich auch manchmal, wenn ich nicht predigen muss. Höre ich zu, dann lerne ich selbst was. Und ich höre viele andere Predigten. Und ich lasse mir auch nichts aufzwingen. Das ist auch interessant, wie Leute arbeiten. Diese CD musst du unbedingt hören. Diese Kassette. Nein. Weißt du, der Geist soll uns leiten, was wir hören und sehen und was müssen. So, Viele Menschen sind in der Irre gegangen durch Neugier, durch einseitige Bücher. Es fängt immer ganz klein an. Du brauchst eine gesunde, natürliche, ausgewogene, geistliche Nahrung. Ganz normal. In der Endzeit werden sich die Leute Lehren aufhängen oder Lehrer bestellen und Lehren hören, wonach ihnen die Ohren jücken. Wonach juckt dir dein Ohr? Oh, jetzt so Powerbotschaft. Tote sollen auferstehen. 200 womöglich gleichzeitig. Da ist kein Problem. Wonach die Ohren jücken, Vollmacht, fünffältiger Dienst oder was so alles für Fragen so manchmal auftauchen. Eva wollte mal ausprobieren, mal sehen, ist die Frucht wirklich so? Und damit ist der Fall passiert. Die meisten Menschen haben keine Gabe der, die Gabe der Geisterunterscheidung. Sie können Geister nicht unterscheiden. Selbst wenn du ein Kind Gottes bist und lange mit dem Herrn Jesus lebst, hast du eine Schwierigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das kommt nicht gleich sofort, dass du gleich siehst, ah, das ist ein Dämon. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, kommt mit guten Absichten, mit guten Plänen, mit guten Motiven, mit Vorteilen, Vorzügen und so weiter. Geister kann man nicht sehen. Nur geistliche Menschen sehen und das unter Vorbehalt, wenn der Heilige Geist es offenbart. Wir sehen dieses Mädchen da in Philippi und etliche Tage war sie uns so auf die Nerven und so weiter. Das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören, bis Paulus einfach sagt, mir reicht's, wir brauchen ihre Reklame nicht. Und dann trieb er diesen Geist aus. In der Bibel heißt es, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Eine große Verführung bei Kindern Gottes ist Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit. Weißt du, so guck mal, wie fromm der ist. Der fastet 40 Tage, der zahlt seinen Zehnten. Oder was er noch alles so macht, wie fromm der ist. Scheinheiligkeit. Wie der lebt, der enthält sich, die haben keinen Sex mehr und nichts mehr. Guck mal, sie leben rein. Sie leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern schon in anderen Sphären. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das heißt also, Pharisäertum ist sehr gefährlich. Womit ernährst du dich? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Nicht durch jede Predigt kannst du satt werden. Manche Predigt ist nur künstlich. Nur Papier, nur Stoff, nur Phrasen, nur Buchstaben. Du brauchst das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, das Gott zu dir gesprochen hat, durch ein Rhema-Wort. Die meisten Leute, die ganzen evangelikalen Gemeinden, Gott segne sie und in aller Liebe, die meisten evangelikalen Gemeinden, die haben klares Wort, klare Verkündigung, aber was den meisten fehlt, Rhema. Aber Rhema liegt nicht nur an dem, der verkündigt und predigt, sondern Rhema liegt auch an dem, der zuhört. Wir brauchen Salbung zum Reden und wir brauchen Salbung zum Hören. Ich habe etwas erlebt mal in St. Peter-Ording. Ich bin in Urlaub, will den Gottesdienst besuchen, finde keine freie Kirche. Normalerweise gehe ich in eine freie Kirche, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und suche mir eine freie Kirche. Meistens gibt es eine, aber dort habe ich keine gefunden an dem Tag. Und dann gehe ich und dann komme ich an die Tür und dann lese ich, wer da predigt. Ein moderner Theologe, eigentlich aus der Bultmann-Schule, Gott ist tot und so weiter. Dieser Theologie, denke ich, um Himmels Willen. Und da soll ich meine Kinder hinsetzen und hinbringen? Aber ich sage, egal, Kinder, wir gehen jetzt und horchen uns diese Predigt an und der Herr Jesus wird zu uns reden. Und ich weiß heute noch, was der gepredigt hat. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Ich habe nicht den Mann gehört, sondern ich habe den Herrn gehört. Und es ist so wichtig, wen du hörst. Wenn du nur dem Mann zuhörst, vergiss es. Dem Menschen zuhörst, vergiss es. Den Herrn, nicht den Mann, den Herrn. Er sagt, Herr, rede. Und er hat modern gepredigt, aber der Herr hat zu mir geredet, nicht, dass der gepredigt hat. Es hängt also nicht unbedingt von dem ab, wer es predigt, sondern es hängt viel von dem auch ab, der es zuhört. Und eigentlich als Prophet oder als Lehrer oder als Prediger, ich muss auf meine Predigt nicht aufpassen. Du, der du zuhörst, du bist verantwortlich. Was schnappst du raus? Was nimmst du mit? Was gebrauchst du? Ich kann viel erzählen. Aber du nimmst etwas mit, so ein Körnchen, und damit ist es, was aufgeht, das Wort Gottes in deinem Herzen. Herr, rede, dein Knecht hört. Womit ernährst du dich? Deine Seele braucht Nahrung. Also dein Leib braucht gute Nahrung, dein Geist braucht gute Nahrung und deine Seele braucht eine Nahrung. Die Seele lebt vom Geist, vom Heiligen Geist. Amen. Vom Wort Gottes. Wovon lebt deine Seele? Wenn du deine Seele nicht richtig sättigst, dann musst du zur Schnapsflasche greifen, zu Tabletten greifen, zu Drogen greifen, zu Nikotin greifen oder sonst noch was. Deine Seele braucht den Frieden Gottes. Die Seele ist sozial und geistlich und kommt aus der Beziehung zu Gott, sehnt sich nach Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wenn das nicht befriedigt wird, dann musst du zu was anderem greifen. Der Mensch lebt von der Beziehung überhaupt, ist ein Beziehungswesen, ein soziales Wesen, braucht die Gemeinschaft. Du sagst, ich kann allein mit Gott leben. Du kannst allein mit Gott leben, aber nicht lange. Eine einsame Kohle irgendwo, die wird schnell erkalten. Der Mensch braucht das Gespräch. Der Mensch braucht das Gebet, das gemeinsame Gebet sogar. Der Mensch braucht Vorbilder, der Mensch braucht Ermutigung, der Mensch braucht Beistand. Deshalb hat der Heiland immer 2 und 2 ausgeschickt, das ist das Mindeste. Der Mensch braucht Trost. Wo sind bei dir die Beziehungen in Brüche gegangen? Wenn hier Beziehungen in Brüche gegangen sind, leidet deine Seele, dieser Seelenschmerz. Ob jetzt Partnerschaft ist, gemeindlich oder wie auch immer. Wo der Teufel versucht einfach so einen Keil zu treiben, durcheinander zu bringen, zu verwirren, zu verunsichern. Und immer bevor eine Sache unterging, wurde es immer verwirrt in der Bibel. Und zwar die Feinde haben sich gegenseitig umgebracht. Das ist also die Taktik des Teufels. Und da braucht man Ersatz, wenn die Seele nicht die Ruhe in Gott bekommt, die sie braucht. Du sollst 6 Tage arbeiten, auch da ist dafür gesorgt, und am 7. Tag sollst du ruhen. Und das ist ein Gebot in der Bibel. Die Israeliten kamen in die Gefangenschaft nur wegen den Sabbaten, 70 Jahre. Nur wegen den Sabbaten. So viele Menschen sterben vorzeitig, weil sie die Sabbate nicht eingehalten haben. Ich bin kein Adventist und kein Sabbatist, aber ich lege großen Wert Pausen, Ruhe. Die Seele braucht Pausen und deine Seele braucht Ruhe. Denn nur aus der Ruhe heraus bist du schöpferisch. Nur aus dem Frieden Gottes heraus und im Folge Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, kannst du kreativ sein. Wenn du das nicht tust, dann brauchst du Ärzte, Psychiater, dann schluckst du alles Mögliche, jede Asche, jeden Dreck, jeden Müll. Man wird süchtig. Wenn die Seele nicht das findet, was sie sucht, wird sie süchtig. Und Sucht kommt vom Suchen. Du suchst was. Und dann kommt der Teufel und sagt, ich habe was. Lass die Steine zu Brot werden. Da musst du sogar Steine schlucken, wenn du nicht tust. Viele suchen Hilfen bei unbiblischen Praktiken und Techniken. Ich muss die Giftpilze schön aussortieren, wenn ich Giftpilze gesammelt habe. Ich habe mal Pilze bei Dresden vom Auto aus, weißt du, das hat geschüttet, aber ich wollte Pilze sammeln. Und dann bin ich so einen Waldweg gefahren, ich wusste, dort gibt es Pilze, habe schon mal gehört von den Leuten, dass dort Pilze gibt, da wohnten einige Geschwister. Und ich bin mit dem Auto Tür aufgemacht, wieder schon einen Haufen gefunden. Und dann kam ich an und dann sagte ich, ich bin nicht sicher, kann man all die Pilze, die wir jetzt gesammelt haben, auch essen? Und dann stand einer, damals war noch Schöneberg, Schönefeld und so diese ganze Umleitung, so da stand einer und hat Pilze verkauft. Da habe gesagt, sehen Sie, ich komme jetzt, ich habe Pilze, den ganzen Korb voll. Können Sie mir jetzt die Pilze rausrotieren oder sagen, was gute und schlechte Pilze sind? Du, und fast die Hälfte waren Pilze, diesmal. In Deutschland gibt es nur ein paar Pilze, die man nicht essen kann. Aber die anderen wären bitter oder schmecken nicht oder sonst noch was. Aber der hat so viel raussortiert, also, guck mal, die ganze Mühe fast umsonst. Manche wundern sich, sie lernen und lernen und lernen nicht mehr aus. Sie sammeln nur schlechte Pilze. Deshalb, du solltest auch nicht so viel lernen, sondern sagen, Herr, rede zu mir. Und nicht so viel studieren und büffeln. Jehovas Zeugen oder so, die kennen die Bibel fast auswendig, natürlich auf ihre Art und Weise mit Fußnoten oder auf andere Methode. Aber du solltest nicht nur die Bibel auswendig kennen, sondern Herr, rede zu mir. Ganz arg wichtig. So, Satan versucht uns durch unbiblische Techniken zu verführen. Also das muss er so machen. Und ich muss die Giftpilzen gegenüber sehr engstirnig sein und intolerant und sie in den Müll werfen, wenn ich leben möchte. Also da gibt es keine Gnade. Du darfst also Irrtümern und Irrlehren keine Toleranz zeigen. In der Bibel wird sogar so gesagt, da geht es so weit, nimm einen Irrlehrer nicht einmal ins Haus und grüße ihn nicht einmal. Du musst diesen Gruß natürlich so verstehen, im Orient, wenn man sie gegrüßt hat, dauert 3 Stunden. bis man einen guten Tag gesagt hat. Weißt du, dann setzt man sich hin, trinkt man Tee und so weiter und du färbst ab. Ich weiß nicht, ob du das schon getestet hast, wenn du dich mit einem Irrlehrer dich abgibst, weißt du, da denkst du, guck mal, vielleicht hat er doch recht in dem und dem Sache. Ich habe hier mal Zeit gehabt, am Leopoldplatz stand jemand mit der Wacht und habe gedacht, guck mal, ich will mich mit dem unterhalten. Und fing an zu unterhalten, wir haben stundenlang unterhalten. Und am Schluss waren wir genauso schlau wie am Anfang. Schade um die Zeit. Schade um die Zeit. Da hätte ich vielleicht was anderes. Wenn ich ins Schwimmbad gegangen wäre, hätte ich mehr davon gehabt. Für mich persönlich. Oder meine Bibel gelesen hätte. So, weißt du, er hat mich nicht bekehrt und ich habe ihn nicht bekehrt. Und wollte auch gar nicht. Da wollte keiner den anderen bekehren oder konnte auch nicht. Auch nicht möglich. Denn nur der Herr kann die Menschen bekehren. Und nicht du, nicht ich. Auch wenn wir noch so viel Bibel wissen. So, aber ich muss intolerant sein den Irrlehren gegenüber, darf also nicht einmal mich groß abgeben, denn das färbt ab. Der moderne Mensch ist stressgeplagt und ich habe gesagt, unbiblische Techniken und Praktiken. Er sucht überall Hilfe, seine Stressbewältigung und Erleichterung zur Selbsthilfe. Versuch dich an deinen Schnürsenkel dich hochzuheben. Wenn du das kannst, glaube ich an Selbsthilfe, Selbsterlösung. Wenn das schaffst du wahrscheinlich nicht. Also musst du schon ein Yogi sein, dass du wenigstens 1 Zentimeter vom Boden wegkommst. Schaffst es nicht. Aber der Mensch sucht Wohlsein, sucht Entspannung und so weiter und alle möglichen fernöstlichen Techniken und gerät in den Fängen Satans, ohne dass es merkt. Oder Alkohol, oder jetzt bei dieser Radrennen, dass man irgendwelche Aufputschmittel nimmt, Nikotin und so weiter. Er sucht Harmonie. Der Mensch sucht Harmonie. Weil in seiner Umgebung hat er nirgendwo mehr Harmonie hier in der westlichen Welt. Und er fragt nach Hilfe, um seine Konflikte zu lösen, rennt hinter jedem Guru her, seitdem die Beatles unten waren und, so, und in Indien rennen alle zu den Gurus in den Ashrams und suchen dort Hilfe. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, Leute, der Himmel und Erde gemacht hat. Manchmal sehen diese Leute sehr harmlos aus, diese Lehrer, diese Gurus, sehr harmlos. Versprechen anfangs Erleichterung und ich zweifle nicht, dass man am Anfang Erleichterung und Hilfe bekommt, aber man wird süchtig, mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also es muss immer eine Steigerung sein und dann, weißt du, das reicht nicht aus. Der Teufel macht so, er gibt dir 100 Euro und holt bei dir 1000 Euro ab. Wir haben also mal mit unserem Konto Probleme gehabt, da hat jemand 10 Euro überwiesen und dann hatte, nachdem er 10 Euro und unsere Daten vom Konto hatte, Gemeindekonto, muss vorstellen. Nachdem er die Daten von unserem Gemeindekonto hatte, 10 Euro zuerst mal überwiesen und dann hat er regelmäßig in Abschnitten 99 Euro abgebucht, 28, immer so ungerade Zahlen, dass du gar nicht gemerkt hast. Und ich sage, das gibt's doch nicht, wir haben das nicht gemerkt, dass jemand abbucht. Bis irgendwo habe ich dann angerufen, mein Sekretär, und gesagt, hock mal, da stimmt doch was nicht. Wir haben nirgends so in Düsseldorf eine Firma was ausgegeben, dann eine andere Firma und so weiter. Bis wir dann sofort der Deutschen Bank gemeldet haben, es wurde gestoppt natürlich, wir haben keinen Verlust gehabt, keine Sorge. Aber jemand hat sich so eingeklickt. Du siehst, der Teufel gibt 100 Euro, holt 1000 Euro weg. Und das am Schluss war, also wo wir das erwischt haben oder gesagt haben, stopp und alles gleich gestoppt wurde, alles was uns unbekannt war, es waren bei 400 Euro inzwischen, hat nur 10 Euro überwiesen gehabt. So arbeitet der Teufel, er gibt zuerst etwas. Der Teufel nimmt dir nichts, er gibt dir zuerst einmal. So die ganze wunderbare Reklamewelt und dann holt es. Und so im kleinen Stückchen, immer so schrittweise, Bröckchen für Bröckchen. So funktioniert Verführung. Du musst die menschliche Persönlichkeit verstehen. Der Mensch sucht, ist ein Suchender. Du bist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und er ist ein Suchend. Und jetzt lass mich mal ein bisschen was über Gott sagen. Zuerst mal, wie der Teufel noch Menschen verführt, ganz kurz sehe ich hier. Also zuerst einmal sehr harmlos und dann durch Begrenzungen, Gesetzlichkeit, Vorschriften, Enge, Verbote. Und dann, wie gesagt, mit Müll. Kannst du Gott vorstellen, dass er alles frisst wie ein Schwein? Kann mir nicht vorstellen. Gott ist heilig. Selbst eine höher stehende Person, ein König, der lässt zuerst mal vorkosten, der hat einen Vorkoster. Wenn der umfällt, dann erst, der hat einen Vorkoster. Der isst auch nicht alles, was auf den Tisch kommt. Und besondere Leute essen besondere Nahrung. Und wir sind als Kinder Gottes was Besonderes. Und wir sollten besondere Nahrung essen, reine Nahrung, ausgereifte Nahrung. Gott gibt sich nur mit Gutem ab, mit Vollendetem. Er gibt sich nicht mit Ramsch und Unsinn und so weiter ab. Und deshalb, der verlorene Sohn, es war ihm nicht erlaubt. Und er macht sich auf und sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ich will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich will jetzt bei dir bleiben. Wenn du gesund sein willst, du musst wählerisch werden. Was hat dich krank gemacht? Was macht dich krank? Das ist Körper. Wenn du geistlich gesund sein möchtest, du musst auch sortieren und herausfinden, was kann ich. Du musst lernen, mehr Nein in deinem Leben zu sagen als Ja. Mehr Nein zu sagen als Ja. Jesus hat dreimal Nein gesagt und dann hat der Teufel ihm erst Ruhe gegeben. Da ist der junge Prophet in der Bibel, der soll in der Stadt Samaria weissagen. Und Gott hat ihm gesagt, in dieser Stadt sollst du nichts essen und nichts trinken. Und dann kommt auch alter Prophet und überredet ihn, ihr kennt ja diese Geschichte, könnt ihr auch nachlesen, und überredet ihn, doch zuerst ein Engel wäre mir erschienen. Du musst auch vorsichtig sein bei Engelerscheinungen. Nicht jeder Engel ist ein Gottesengel. Und auch die ganzen universalen Kräfte, die im Raum herrschen. Für mich, also diese universalen Kräfte, die im Raum herrschen, sind Teufelskräfte. Durchweg, in aller Liebe. Denn der Teufel ist ein Fürst dieser Welt, herrscht in der Luft, in der Atmosphäre. Also wenn die Leute dann diese atmosphärische Kräfte in sich aufsaugen, das sind dämonische Kräfte. So, dies brauchst du nicht annehmen. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Das ist was Besonderes. Und nur Heilige, Reine bekommen den Heiligen Geist. Erst wenn du innerlich rein bist. Du bittest vielleicht schon jahrelang um den Heiligen Geist und hast immer noch nicht. Werde rein. Werde sauber vor Gott. Werde wählerisch vor dem Herrn. Und der Herr hat gesagt, in dieser Stadt sollst du nichts essen. Warum? Weil in der Stadt alles versaut war. Samaria ist ein Mischvolk. Da war alles vermischt. Alles vermischt. Die Samariter waren ein Mischvolk, deshalb sind die Juden auch dort nie hingegangen. Der fromme Jude, wenn der verreist, nimmt sein Kochgeschirr sogar mit. Und das merkst. Und das hat schon was auf sich, denn den Juden ist ja verboten, Milch und Fleisch in einem zu kochen, aus einem bestimmten Grund. Aber da gehe ich darauf jetzt nicht ein. Also sauberes, koscheres Essen. Und der nimmt sein Kochgeschirr mit. Du siehst also, so pingelig waren die Juden. Und deshalb hat man nicht, deshalb, wenn Pest war, haben die überlebt. Und deshalb haben wir denen daher die Schuld zugeschoben, die sind Brunnenvergifter. Nur weil die sauber lebten, die hatten Widerstandskraft, denen hat die Pest nichts ausgemacht. Wenn einer stark lebt in Gott und sauber lebt mit seiner Ernährung, dem wird die Pest nichts anhaben. In Erfurt war ein evangelischer Pfarrer, der lebte mit Gott und hat in einem Tag, so ist seine Chronik, 60 Pesttote beerdigt und ist nicht dabei gestorben. Und so weiter. Einfach gesagt, diese Leute muss auch jemand beerdigen. Aber er war so stark im Glauben. Wenn du stark im Glauben bist, dann macht dir die Pest nichts aus, wenn dein Immunsystem ist etwas drin, in deinem Herzen, das kann man nicht irgendwie züchten, das ist ein Lebensstil. Das Immunsystem entsteht durch einen Lebensstil, durch ein sauberes Lebensstil. Gott wollte ein gesundes Volk haben, ein starkes Volk haben und deshalb hat er gesagt, enthaltet euch dessen. Wir sehen auch, wie viele Dinge passieren. Esau verkauft mit dem Linsengericht seine Erstgeburt. Du siehst also immer wieder spielt Essen und geistliche Zustände zusammen. Gott hat uns einmal gesagt in einem Gottesdienst, wir sollen nicht immer Kaffeekränzchen, das war noch in der Friedrichstraße, wir sollen nicht immer Kaffeekränzchen und das und so weiter. Die Gemeinde ist nicht zum Essen und Trinken da, die Gemeinde ist Gott anzubeten da. Hat Gott uns gezeigt. Und deshalb ist das Essen für uns nur eine Nebensache. Das Wichtigste ist der Herr. Wir müssen essen, sonst überleben wir es nicht. Aber das ist nicht Priorität. Ich war in Gottesdiensten, vor allem in der dritten Welt auch, ganz besonders, oder unter farbigen Geschwistern. Weißt du, da kommen sie am Sonntag, die fasten am Sonntag, die sind morgens, die sind die ganze Zeit bis abends in den Gottesdienst, die fasten, die trinken Tee und für sie ist Gott wichtiger, die Gegenwart Gottes wichtiger als Essen und Trinken. Und uns, ihr Lieben, muss die Gegenwart Gottes wichtiger sein, also Kaffeekränzchen. Ach wie, das schon wieder was Süßes und so weiter. Und du siehst, so wird man krank gemacht durch lauter Süßigkeiten. So süßes Leben, süße Stunden, süßer Genuss und immer wieder dieser Genuss. Und da ist Weißmehl und weißer Zucker dabei. Und der Teufel versteht es, die Leute fertig zu machen. Und dann wunderst du dich, wenn du nachher Zucker hast oder was anderes hast oder andere Seuchen und andere Krankheiten und Gelenkprobleme. Gott kann dir helfen. Du musst ihn nur helfen lassen. Du musst auf Gott hören, was er sagt. Meine Frau hat Arthrose gehabt. Ich habe, glaube ich, schon diese Geschichte erzählt. Arthrose gehabt. Zuerst hat sie das bekommen und dann jenes. Dann wurde sie gespritzt und dann sagt der Arzt, Frau Madudis, wir müssen sie operieren. Und dann haben wir gesagt, nee, bevor man operiert, also wir sind nicht für Operationen so. Keiner ist ja eigentlich für Operationen. Ein vernünftiger Mensch ist nicht für Operationen, aber okay. Weißt du, wenn du ins Krankenhaus gehst, kommst du ins Konzentrationslager. Dann kommst du nachher wie aus dem Konzentrationslager raus, so abgemagert und ganz dürr und fertig. Ich habe gesagt, wir beten. Und weißt du, und wir lesen so fortlaufend unsere Andacht. Wie redet Gott? Wie zeigt Gott? Wie führt uns Gott? Lesen wir so fortlaufend und dann, wir haben gebetet, Herr, zeig uns, was soll man jetzt machen, uns operieren lassen oder nicht? Und dann lese ich in meine Bibelgeschichte, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Ich habe gesagt, soll da wirklich was dran sein? Dann haben wir gesagt, gut, wir werden mal 7 Tage fasten. Nach 7 Tagen sieht man vielleicht was oder sieht man vielleicht auch nichts. Und nach 7 Tagen war bessere Fortschritte. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen jetzt 7 Wochen. Wir leben also jetzt nicht also von Vegetarischem, also gesund und so weiter. Und dann geht meine Frau zum Arzt und dann sagt der Arzt, Frau Matudis, was haben Sie gemacht? Dann haben sie das beschrieben, was wir gemacht haben. Wir haben also Fett weggelassen, wir haben gebratenes Fett gelassen, Gott hat sogar noch gezeigt, die Pfanne weglassen und so weiter. Wenn man schon Fleisch isst, grillen, wo das Fett weg ist. Und das haben wir gemacht und die Arthrose bis heute geheilt. Keine Probleme damit. Du siehst also, wir brauchen Verstand, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes und nicht nur, weißt du, es ist alles so bequem. Wir sind gewohnt, bequemes Leben und mit Faulheit geht die Welt zugrunde. Mit Bequemlichkeit. Okay, ich muss auch hier sehen, dass Teufel verführt die Menschen mit Ernährung und ganz leicht sogar bei Jesus, als es ihn hungerte. Bei Esau. Er gibt seine Erstgeburt hier, ach, was soll ich da, ich kann mir dafür nichts kaufen, was soll, weißt du, manche sagen, was soll ich mit diesem Essen, was hat es so auf sich? Es hat was auf sich. Satan versucht, gerade uns über unsere Grundbedürfnisse zu Fall zu bringen. Essen, trinken. Deshalb auch, wir sollten Gott bitten, gib uns unser tägliches Brot heute, die richtige Nahrung heute. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, das aber auch jetzt also nicht nur Äußerlichkeit, sondern auch innerlich, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Verführung beginnt mit Kompromisse, Gefälligkeiten. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Verführung kommt durch zu viel Information, du weißt zu viel und kannst weniger glauben. Je mehr die Menschen aufgeklärt werden, desto ungläubiger sind sie. Alles in Frage stellen, alles Fragezeichen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, gutgläubig. Einfach, der Herr hat es gesagt und es muss so sein. Durch geistige Überfütterung, alles wissen, alles verstehen wollen, das macht dich kaputt. Ich habe mal in Stuttgart einen Bruder gehabt, der hat sich die Haare ausgerauft. Ich verstehe nicht die Bibel, das Wort Gottes. Kannst du mir helfen? Ich verstehe nicht. Weißt du, wenn du nicht verstehst, dann will Gott auch nicht, dass du verstehst. Weißt du, und wo ist er hängen geblieben? An den komplizierten, schwierigen Bibelstellen von der Offenbarung. Ich verstehe die Bibel nicht und heult und macht so Theater, führt sich unmöglich auf. Spurgeon wurde einmal gefragt, Bruder, was machst du? Dieser Prediger in London. Bruder, was machst du, wenn du schwierige Bibelstellen hast? Dann sage ich genau das Gleiche, was ich beim Fischessen mache, mit den Gräten. Die lasse ich liegen. Vielleicht habe ich eines Tages so ein Gebiss und so einen Magen, dass ich auch die Gräten verdauen kann. Aber jetzt nicht, die lasse ich liegen. Du musst ruhig Bibelstellen liegen lassen, die du nicht verstehst. Das geht dich nichts an. Ist nicht für deine Zeit, nicht für deine Situation. Aber dann, wenn Gott will, dass du es verstehst, plötzlich, aha, Mann, geht dir ein Licht auf. Du musst nicht alles verstehen, aber das ist etwas, was der Teufel will. Du musst es verstehen. Und ich kann alles erklären. Rutherford von Jehovas Zeugen hat gesagt, es gibt nichts, er hat 28 Bände geschrieben, Auslegung über die Bibel. Das Wort, es gibt keine einzige Bibelstelle, die er nicht erklären könnte. Ich habe so viele Bibelstellen, die ich nicht erklären kann. Für mich selber, wie soll ich dann anderen noch erklären? Verstehst? Aber wenn jetzt sich jemand anmaßt, ich kann alles erklären, ich verstehe alles, vergiss das. Das ist schon eine Anmaßung. Du kannst nicht. Bibel sagt, unser Wissen ist ein Stückwerk. Und es muss ein Stückwerk bleiben, bis das Vollkommene kommt und wo wir dann ihn nicht mehr fragen. Verführung kommt durch Aktivitäten, zu viel Aktivitäten, auch geistliche Aktivitäten, gemeindliche Aktivitäten. Die Gemeinde in Ephesus, du tust je länger, je mehr. Und die erste Liebe ist erkaltet. Durch Überangebot der Programme, durch Überfütterung, Konzerte, Seminare, Lehrstunden, Glaubenskurse. Satan hat 6000-jährige Erfahrung in Verführung der Menschen. Er kommt immer mit guten Absichten, mit nötigen Bedürfnissen. Das brauchst du unbedingt, das musst du haben, das musst du gehört haben. Weißt du, und die meisten Leute sind auf Irrlehren und Lügen reingefallen. Wir haben in Stuttgart in Heilbronn eine Sekte gehabt, in dieser Gegend. Die haben auf der Straße, ganz besonders bei Christen missioniert, waren auf Konferenzen. Möchtest du erfahren, was Gott über dich denkt? Welcher Gläubige möchte das nicht erfahren, was Gott über mich denkt? Ich möchte auch gerne wissen, was denkt Gott über mich? Und so weiter. Möchtest du mehr von Gott erfahren? Weißt du, dieses Wort mehr ist ein sehr gefährliches Wort, auch bei Pfingsten und Charismatikern. Mehr. Und das ist dieses Würmchen, dieser Käfer am Angelhaken. Mehr, ich möchte mehr vom Heiland. Wir wollen alle mehr. Aber weißt du, wo du mehr vom Heiland bekommst? Durch die Treue. Durch die Treue. Mehr vom Herrn Jesus. Hör auf, wenn schon Leute kommen, bei uns kriegst du mehr. Wir kochen auch mit Wasser, Leute. Wir kochen auch mit Wasser. Aber wir machen mehr. Nein, wir machen nicht mehr. Wir dienen dem Herrn. Wir bleiben beim Herrn, wir halten uns an dem Herrn. Dieses Bleiben in ihm, da produzierst du mehr. Und das ist, was der Teufel möchte. Der möchte dich nur entwurzeln, mehr bei dort und so weiter. Verführung der Christenheit kommt, wenn wir einfach nicht mehr in die Stille gehen, nicht mehr mit dem Herrn leben, nicht dieses Bleiben in ihm. Die Zeit wird verkürzt und sonst wird kein Mensch selig. Verführung kommt durch Unausgewogenheit, geistliche und Ausgewogenheit im Geben und Nehmen. Du kannst nicht immer geben, du musst auch nehmen. Und es muss ausbalanciert sein, zwischen Hören und Tun. Weißt du, manche leiden an geistlicher Herzverfettung. Die wissen so viel, du hörst 3 Predigten in der Woche. Du solltest lieber einen Satz tun. Einen Satz tun. Nicht 3 Predigten hören, sondern nur einen Satz tun. Und wenn du diesen einen Satz in der Woche verwirklicht hast, hast du sehr viel gewonnen. Und wir hören uns manchmal zum Gericht, du hast alles gewusst und nicht getan. Weitere Tricks der Verführung. Satan kommt, indem er dich mit wichtigeren Dingen abhält immer. Dass du nicht in den Gottesdienst gehst zum Beispiel. Weißt du, das ist wichtiger, ist mein Auto. Oder die Veranstaltung oder was weiß ich, er beschäftigt uns mit zuerst mal Kleinigkeiten, aber das ist wichtig. Verführung kommt also durch Überforderung, Überbelastung, dass du immer weniger Zeit hast für Gott, immer weniger Zeit hast für deinen Nächsten und immer weniger Zeit hast für dich selbst. Das ist wichtig. Und dann bist du nervlich überfordert am Schluss und der Teufel weiß ganz genau, wenn deine Nerven kaputt sind und er verführt dich durch Stress. Und du musst, um diese Verführung aus der Welt zu gehen und aus der Welt zu schaffen, sie zu überwinden, du musst Prioritäten setzen in deinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nicht Nahrung, Kleidung und alles. Und es wird euch solches alles zufallen, aber du musst Prioritäten setzen. Die meisten Leute haben gar keine Ziele oder zu viele. Prioritäten. Du musst dein Leben neu ordnen, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden, ausgewogen. Und ich sage eines, Menschen gehen vor Sachen. Menschen sind wichtiger, deine Kinder sind dir wichtiger, der Partner ist wichtiger als Auto, Geld, Karriere. Menschen gehen vor Sachen. Und Gott geht vor Menschen. Amen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, Menschen gehen vor Sachen und Gott geht vor Menschen. Wenn dein Glaube zu kurz kommt, wenn du den Glauben an Gott verlierst, kannst du gleich abschreiben. Kannst schon deine Beerdigung bestellen. Dein Leben geht zugrunde. Wenn du Gott aufgibst, gibst du dich selbst letztendlich auf. Und überall, wenn du anschaust in der Umgebung, überall, wo Menschen versagt haben, und da gibt es eine ganze Menge, brauchst gar nicht weit gehen, schau dir einen Versager an. Wo ist er zu Fall gekommen? Hat Gott abgesagt. sag deinem Gott ab. Wenn der Hiob seinem Gott abgesagt hätte, wäre nie auf die Beine gekommen. Alle Versager sind Leute, die ihren Glauben aufgegeben haben. Sie können Menschen nicht mehr glauben, sich selbst nicht mehr glauben, niemand mehr glauben. Die trauen niemand mehr was zu. Und dann beschäftigt Satan einen so stark, voll Beschäftigung. Das ist die Verführung. Und ganz besonders Frauen. Weißt du, wenn ich so die Frauen anschaue, eine Mutter, eine Ehefrau, die berufstätig ist, die arbeitet im Beruf draußen, dann muss sie nach Hause kommen, schnell Wäsche waschen und Haushalt machen und Kind großziehen, noch Partnerin sein und noch für sich selbst etwas tun und so weiter. Sie ist rund um die Uhr voll beschäftigt. Eine Mutter. Sie muss die ganze Arbeit tun womöglich. Wo bleibt die Zeit für sich selbst? Und unsere Gesellschaft versagt durch die Überforderung der Frau. Das ist die Wahrheit. Keine Zeit mehr für den Partner, keine Zeit für sich selbst, keine Zeit für die Kinder. Da verwahrlost alles im gewissen Sinne, man lässt schleifen. Und Satan versteht, dich aus dem verheißenen Land herauszubringen und herauszubuxieren. Und er hat verstanden, zum Beispiel die Söhne, die Kinder Jakobs, die Familie Jakobs, diese heilige Familie, aus dem verheißenen Land rauszubringen, dass sie nach Ägypten pilgern und dort 400 Jahre versauern. Und dort 400 Jahre Pyramiden bauen und 400 Jahre dem Pharao dienen. Eine Hungersnot. Wenn Gott den Jakob und seine Familie ins gelobte Land gebracht hat und wenn die richtig gestanden wären, die wären im gelobten Land geblieben. Die hätten nicht nach Ägypten gehen müssen. Aber da war Sünde zuerst einmal. Sünde unter den Geschwistern. Die haben den Josef verkauft nach Ägypten. Kennt ihr diese Geschichte? Und diese Sünde musste 10 Generationen lang aufgearbeitet werden. 400 Jahre in Ägypten. Und dieser Josef und so weiter. Du sagst ja, das war die Führung Gottes so. Nein, Gottes Plan war gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber die waren nicht fähig, das Land einzunehmen, das Land zu besitzen, sich im Land auszubreiten. Die haben ihren Bruder verkauft. Und da fängt schon vieles an, wenn man den Bruder verkauft. Verführung beginnt mit dem Verkauf des Bruders. Und dann bist du 400 Jahre in der Sklaverei. Ganz ausrechnen, 10 Generationen. Satan brachte eine Hungersnot ins Land. Das macht er, bringt er fertig, denn er ist der Fürst dieser Welt. Und dann bringt er die Kinder Gottes raus aus dem gelobten Land, immer wieder. Guck mal, auch Abraham wird sogar zum Lügner. Gott hat ihn ins gelobte Land, das Land, das ich zeigen werde. Gott hat ihm nicht Ägypten gezeigt. Aber da war eine große Not und hat gehört, in Ägypten gibt es noch Brot und da kann ich noch mich gut ernähren. Wegen der Speise. Jakob ging wegen Brot nach Ägypten. Immer wieder Speise. Das ist unsere Seele, Leib und Geist müssen bewahrt werden, unsträflich auf den Tag Christi. Also das heißt, und wegen der Speise, da wird Abraham zum Lügner, das ist meine Schwester, von wegen, vielleicht. Aber du siehst, wie die Sünde arbeitet. Verführung durch das religiöse Überangebot heute, brauchst nur Fernseher einschalten, Leute, auch Internet, Gott segne Fernseher, Gottesdienst, aber es ist so bequem, weißt du, warum muss ich in der Gemeinde, weißt du, diese Leute mir angucken und anhören und so weiter und mich da beleidigen lassen oder schief anschauen lassen, ich kann im Fernsehen, weißt du, ich kenne Leute von Süddeutschland, schreiben mir, ich sehe die wunderbaren Gottesdienste aus Berlin im Fernsehen oder von Wegert in Hamburg und so weiter, ich gucke mir diese Gottesdienste an, alles schön und gut. Ich sage, diese Fernsehgottesdienste sind gut für Ungläubige, aber nicht für Gläubige. Gläubige sollen in den Gottesdienst gehen und nicht zu Hause bleiben und dann vom Bett aus angucken. Weißt du, im Bett, wo du ganz allein bist, kann dich niemand verletzen, dich kann niemand kränken, aber in der Gemeinde, du musst geschliffen werden, du musst ja poliert werden, du musst bearbeitet, du musst massiert werden in der Gemeinde. Und das passiert in der Gemeinde. Gemeinde. Wir sind noch nicht so weit, dass jemand aus dem Fernsehkasten raussteigt und dich massiert. Das kommt nachher, wenn das sprechende Bild kommt. Dreidimensionell oder Internet. Ich bin dankbar. Weißt du, wir haben schon so viele Leute, die unsere Internetpredigten hören und Gott segnet die Menschen, aber das ist kein Ersatz für Gemeinde und Gemeindegottesdienst. Aber der Teufel versucht dich davon abzuhalten, dass du nicht zu diesem Ganzen gehörst, voll Gottes Leib Jesu Christi. Wer nicht in der Gemeinschaft des Volkes Gottes ist, und das kannst du genau beobachten, das ist diese Verführung, abgehalten vom Gottesdienst. Du glaubst gar nicht, wie viele Tricks. Ich habe 4 Kinder gehabt und ich weiß, wie es ist. Dann macht das Kind in die Windel, gerade wenn es im Gottesdienst ging. verhindert. Und das ist nur eine Sache. Oder unterwegs irgendetwas kommt und du bist verhindert. So, und der Teufel versteht dich, vom Gottesdienst abzuhalten. Nirgendwo wirst du so attackiert, so boykottiert, so hintergangen, so angegriffen wie auf dem Weg zum Gottesdienst. Und die meisten Streitfälle, die entstehen, die sind auf dem Weg zum Gottesdienst, im Auto. Dann hat man an dem was auszusetzen, da was vergessen und so weiter. Und dann auch wiederum vom Gottesdienst zurück. Weißt, Gott, der Teufel weiß es. Das verborgene Leben in Gott hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun, weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Aber der Teufel will dich vom Haupt trennen. Verführt uns durch eine Show. Weißt du, das zeigt uns, guck mal, was die machen. Gewaltig, großartig. Durch große öffentliche Präsentationen, durch große Aktionen, große Auftritte. Und immer wieder, wir streben alle nach dem Großen, wir streben alle nach Meer und nach Licht und so weiter. Aber da kommt unser inneres Leben zu kurz, wenn wir immer nur Konferenzchristen sind. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe da, wo Gott dich eingepflanzt hat. Der Gehorsam bestimmt dein verborgenes Leben. Einfach Gehorsam an Gott, nicht die großen Sachen. Weißt du, bei diesen großen Sachen, ich weiß, ich kann auf einer Konferenz predigen, ist für mich kein Problem. Da wird alles vereinfacht, sodass alle verstehen. Jung und alt, groß und klein. Und die Fernsehpredigt oder Radiopredigt, ich habe 3 Jahre Radiopredigten gemacht oder 4 sogar. Ich weiß, da musst du so sprechen, dass alle Hörer verstehen und was so. Und dann musst du so einfach Bildzeitung Deutsch sprechen. Das ist ein 12. Und Bildzeitung ist etwa auf 12-Jährige abgestimmt oder die BZ. Nur auf 12-Jährige. Verstehst du, musst für 12-Jährige predigen. Immer nur Milch, aber wir brauchen auch mal feste Speise, auch mal Knödel. Und was zum Nagen. Und so weiter und immer das Vereinfachen. Da gibt es keinen Tiefgang. In diesen großen Veranstaltungen, Konferenzen, da wird es gejubelt, aber es gibt keinen Tiefgang. Vielleicht Seminare so hintenrum. Aber hier wird immer das angesprochen, oder in der Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder Gottes, egal wie groß oder klein, selbst in einem Hauskreis. Das ist das Mindeste. Da bekommst du manchmal mehr als auf diese großen Camp-Meetings. Gott will, dass wir ihm im Verborgenen dienen. Und nicht immer große Show machen. Das ist, wie Gott arbeitet, wie Gott uns dienen möchte, im Verborgenen. Und das geht niemand an. Dein inneres Leben, deine Seele und dein Geist geht niemand was an. Und versuch nicht, Seelenstriptease zu machen. Das machen sehr viele. Mein Weg zu Gott. Je mehr der Teufel von dir weiß und je mehr die Menschen von dir wissen, desto angreifbarer bist du. Satan arbeitet immer mit Vernetzung. Die ganzen Netzwerke, das sind die Fallen, die er auslegt, Vernetzungen. Verführt werden Menschen durch Netzwerke. Wo bist du angeschlossen? Weißt du, wo ich angeschlossen bin? An Jesus Christus. Und ich möchte nur auch bei ihm angeschlossen sein. Und ich bin eigentlich in keinen Verein oder kaum in einem Verein Mitglied, seit meiner Bekehrung. Die Leute wollten mich vereinnahmen und so weiter. Und Gott musste mich befreien von dem und jenem und diesem. Dass ich nach Berlin kam, ist auch ein Grund. Warum ein Grund? Die Freimaurer waren hinter mir her. Du musst unbedingt zu uns kommen. Du passt zu uns, deine Art und Mentalität. Und ich war so froh, dass ich diesen Kerlen aus dem Weg gekommen bin. Durch Umzug weg, hier kennt mich niemand so. Oder will mich niemand kennen. So, Verblendung. Satan arbeitet mit Verblendung. Vereinfachen alles. Durch Abhalten. Verzögerung, also ein Geist der Verzögerung ist heutzutage überall gang und gäbe und zu beobachten. Er arbeitet mit falschen Vorwänden, mit Austreten und mit guten Vorsätzen. Der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Satan beschäftigt die Menschen mit Schwachsinn, letztendlich so Dinge, die nichts bringen, Nebensächlichkeiten, Kleinigkeiten, Äußerlichkeiten. Ich bin schon 40 Jahre Pastor. Ja, 40 Jahre mehr, ein bisschen mehr gläubig, aber so in den Gemeinden, wo ich kenne. Und wenn ich so höre und sehe, was ich alles so erlebt habe, die Leute haben sich über Haare gestritten, über Hosen oder Nichthosen, Röcke, die haben über alle möglichen Äußerlichkeiten diskutiert und sich zerstritten. Und ich habe sogar Pastorenkonferenzen erlebt, wo der eine den anderen so an der Gurgel nahm und geschüttelt hat und so weiter, wenn du nicht meiner Meinung bist, und zwar im Lieben nachher auch sich wieder umarmen, aber diskutiert, wie viel heiße Diskussionen über Äußerlichkeiten. Und selbst bis heute Katholiken und Protestanten dürfen nicht einmal Abendmahl bis heute halten miteinander, weil die einen keine Kirche sind und die anderen sind eine Kirche. Verstehst? Welch ein Unfug. Nebensächlichkeiten. Nutzlosem Zeug. Wie schütze ich mich vor Verführung? Schau allein auf den Herrn. Schau nicht auf Menschen, hör nicht auf Menschen, orientiere dich nicht nach Menschen. Das schützt dich. Und dann, wenn deine Seele angegriffen ist, lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, schreibt Johannes in seinem Brief. Deine Seele ist erst durch Lob glücklich. Lobe den Herrn, meine Seele. Durch innere Zufriedenheit in Gott. Suche Zuflucht bei dem Herrn. Solange du nicht von Gott anerkannt, von Gott geliebt weißt und von Gott verstanden weißt, wirst du immer suchen, versteht er mich, hört er mir zu, nimmt sich er meiner an. Aber wenn du weißt, Gott, du bist mir genug, du reichst mir vollkommen aus, ich bin so glücklich in dir, meine Seele ist vergnügt in dir, dann brauchst du kein anderes Vergnügen mehr, kein anderes Aufputschmittel mehr. Denn mir ist wohl in dem Herrn, singst du. Du musst die Liste Satans kennen, wie er Menschen verführt. Er verführt durch Autoritäten. Wer steht über dir? Der Teufel arbeitet mit Vorliebe durch Autoritäten. Immer deshalb die Könige. Wenn der König gut stand, stand auch das Volk gut in der Bibel. So, immer mit Vorgesetzten. Weißt du, die da oben, durch Medien, so arbeitet er. Die Verführung geschieht da. Verführt durch Schriftgelehrten und Pharisäer, durch Menschenhörigkeit. 1. Korinther 5, Vers 7, ihr wisst, dass ein klein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig sauer zu machen. Reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig, damit ihr ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Reinigt euch. Also von diesem Pharisäergeist, Richtgeist. Kenn die List Satans, wie er arbeitet. Und dann kannst du dich auch schützen. Und eines, wie du dich schützen kannst, bleibt in mir, sagt Christus. Durch Bleiben. Einfach bleiben. Einfach natürlich bleiben. Einfach bleiben. Biblisch bleiben. Sagst du, ich habe meine Bibel, also da finde ich alles. Wenn ich das nur tun würde, nur 10%, nur 1% von dem tun würde, was in der Bibel drin steht, reicht mir vollkommen aus. Hab meine Gemeinde, hab meine Geschwister, hab einen Seelsorger oder hab Pastor oder was auch immer ist. Was nützt mir, wenn ich die ganze Welt gewinne und doch Schaden an meiner Seele nehme? Verführung ist, wenn wir nur für den Körper leben, und nicht für Seele und Geist. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du hast auch ein inneres Leben und für das innere Leben bist du auch verantwortlich. Und Gott bitten, bewahre meine Seele, bewahre meinen Geist. Bewahre meinen Geist, dass ich alle Fehler sehe, das ist die Verführung. Der Teufel hat der Eva die Augen geöffnet, hat die Augen nicht mehr zugekriegt. Dann siehst du jeden Splitter in deines Bruders Auge. Das ist Verführung. Ich habe selbst sowas durchgemacht. Ich war junger Christ, der Teufel hat mich so reingelegt. Weißt du, da habe ich überall Fehler gesehen, in der Gemeinde Fehler gesehen, bei den Gläubigen gesehen. Ich war in einer Gemeinde von fast 900 Mitgliedern. Mensch, guck mal, wie die sich benehmen, wie kleinkariert die sind, wie engherzig die sind, wie stur die sind. Und dann war ich mal bei dem Ältesten mal eingeladen, habe ich gesagt, Mann, guck mal an, und das will Christ sein. Und die einen trinken Alkohol, das geht nicht mehr, und machen sich da kein Gewissen, und die anderen trinken kein Alkohol, sind wieder so gesetzlich. Weißt du, ich kam so weit, dass ich am Schluss geglaubt habe, ich wäre der einzige Heilige noch auf dieser Welt. Und als ich das glaubte, dass ich der einzige Heilige auf diesem Planeten wäre, hat Gott mich fallen lassen. Ganz massiv. So schlimm, dass ich das euch gar nicht sagen kann. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie gut, dass mich niemand gesehen hat. Dass niemand mehr hinter mir war und so weiter. Und dass Gott mir vergeben hat. Er hat mir vergeben. Und zwar ganz schnell. Aber Gott hat gesagt, Johannes, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Hör auf, ein Heiliger zu sein. Du kannst es nicht. Ihr sollt heilig sein wie euer Vater im Himmel. Aber versuch nicht, irgendjemand zu kopieren und versuch nicht, selber einer zu sein. Aber der Teufel will uns das zeigen. Er will uns beibringen, wie man selbstgerecht ist. Das ist also eine große Verführung, diese Selbstgerechtigkeit. Wir, die reine Gemeinde, es gibt es nicht. Wenn du hierher kommst als und so weiter, dann wirst du auch merken. Es geht auch menschlich zu. Und ich bin so froh, dass es menschlich zugeht, dass wir Menschen sein dürfen, dass ich lachen und weinen kann in der Gemeinde, dass ich glücklich und traurig sein kann. Verführung kommt, wenn man sich von Gott mit verbotenen Menschen beschäftigt. Ich habe mit ihnen nichts zu schaffen, sagt der Herr. Verführung kommt, wenn man sich selbst nicht überzeugt. Es ist ganz arg wichtig, sich selbst zu überzeugen. Ist das wahr? Sonst gehst du dem Teufel auf den Leim. Wenn man selbst nicht sicher ist, wenn man selbst nicht dahinter steht, du tappelst hinter irgendjemand her. Satan verführt durch Täuschung. Da erzählt dir eine Dreiviertelwahrheit oder irgendetwas, sollte Gott gesagt haben. Also überzeug dich selbst, und ganz besonders kommen Menschen zu Fall durch Halbwahrheiten. Ob das biblische Halbwahrheiten sind oder geistige Halbwahrheiten sind. Wir sind verführbar und wir werden da verführt, worüber der Heilige Geist uns keine Gewissheit gibt. Und wir sollten erst etwas tun, etwas unternehmen, etwas für uns, für etwas entscheiden, wenn wir vom Heiligen Geist die Überzeugung haben. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Alles andere ist Unfug. Was ich dir sage, und glaub mir nicht alles, was ich dir sage, ich bin Pastor und ich werde euch keine Lügen erzählen, aber du musst vom Heiligen Geist selbst überzeugt werden, ist das wahr oder nicht. Ist das für mich anwendbar? Der Apostel Paulus, eigentlich hat er gewusst, was die Bibel lehrt. Er war ja 3 Jahre in der Wüste Arabiens. Also so viel, er wusste, was die Bibel lehrt. Aber er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Es hat keinen Wert, wenn ich komme und sage, lass dich taufen. Vergiss es, es ist nicht richtig. Und ich werde niemand taufen, wenn und jemand überreden, lass dich taufen. Der Heilige Geist muss dir sagen, mach das. Und ich werde auch niemand sagen, zahl den Zehnten oder gib den Zehnten. Das wäre Vergewaltigung. Und wir sind schon genug vergewaltigt in unserer Gesellschaft. Die erste Vergewaltigung geschieht schon als kleines Baby, wenn du zum Wasser getragen wirst da und besprengelt wirst. Kindertaufe. Das ist die erste Vergewaltigung in der Kirche. Und der Mensch wird von Anfang an vergewaltigt. Und dann wirst du zugeteilt zu dieser Kirchengemeinde. Und weh, du darfst nicht woanders. Du musst umschreiben und so weiter. Du wirst vergewaltigt, hier zu sein. Vielleicht wolltest du Moslem sein oder Buddhist oder Hindu. Nein, du bist vergewaltigt worden, Christ zu sein. Du musst selbst überzeugt sein, freiwillig überzeugt. Vielleicht wirst du Kommunist und Atheist sein, Agnostiker oder sonst was. Aber du musst selbst innen drin die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, was dich frei macht. Alles andere ist Verführung. Und die Verführung ist da, wenn die Menschen, und die meisten Menschen sind bei uns verführt schon, Billy Graham hat einmal gesagt, wenn die Kindertaufe nicht da wäre, wären schon viel mehr Leute bekehrt und gläubig geworden. Aber die glauben, wir sind ja wiedergeboren. Mit der Taufe ist man wiedergeboren, ist man Christ, gehört man zur Familie Gottes, ist man Gottes Eigentum. Nein, du musst dich selber entscheiden. Und dann kannst du immer noch sagen, was du willst oder nicht willst. Aber selbst entscheiden, überzeug dich selbst. Und die Verführung beginnt, wenn du selbst deinen Kopf nicht einschaltest. Wenn du hinter irgendjemand hinterher tippelst, der Pfarrer muss Recht haben, der weiß ja, ist ja Priester, ist ja Diener Gottes. Nein, der ist auch ein Mensch. Und du darfst dich nicht auf den Priester verlassen. Oder dass er wird für mich beten. Nein, du musst selber beten. Es ist so wichtig, selbst innerlich werden. Und die Frau von Samaria, die Leute von Samaria sagen, wir glauben nicht, weil du es gesagt hast, sondern wir haben uns selbst überzeugt. Die Menschen sind verführbar, wenn sie nicht von oben die Wahrheit bekommen und erleuchtet sind. Und wenn du die Erleuchtung von oben hast, bist nicht mehr verführbar. Bist nicht mehr verführbar. Da, wo du erleuchtet worden bist, Paulus konnte nicht mehr verführt werden. Er sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Er war sicher. Und egal, auch fasten und beten. Wenn ich sage, Gemeinde, lasst uns fasten, das ist Kommando. Wir sind nicht beim Kommunismus, wo alle so einen Einheitsbrei essen müssen und Eintopf essen müssen und so weiter. Nein, du musst selber inne werden. Soll ich fasten, soll ich nicht fasten? Soll ich beten, soll ich nicht beten? Soll ich glauben, soll ich nicht glauben? Kann ich das annehmen, kann ich das nicht annehmen? Und so weiter. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und nicht alles, was du hier heute hörst und siehst, muss immer gut für dich sein. Prüfet. Vielleicht ist Fasten für dich gar nicht. Du bist vielleicht, darfst gar nicht einmal fasten. Vielleicht wäre für dich tödlich, wenn du fasten würdest. Nur als Beispiel. Aber Gott wird dir nichts Verkehrtes geben. Und er wird dir nicht eine Schlange anbieten, wenn du um Fisch bittest. Also Gott, wenn der Vater im Himmel, du musst dich an den Vater im Himmel halten. Mein Vater weiß, was ich brauche. Dich selbst überzeugen. Und ich sage euch, das ist so wichtig heutzutage, wichtiger als du denkst, dass du dich selbst überzeugst. Thomas, Jesus erschien und er war nicht dabei. Und er sagt, ich glaube nicht. Leute können mir erzählen, was sie wollen. Ich glaube es nicht. Kann jeder da Und da heißt es ja mal so schön, und Weiber haben uns verunsichert. Martin Luther Deutsch natürlich. Haben verunsichert, erzählt, da wäre er auferstanden und so weiter, wir sind verunsichert worden. Weißt du, man hat auf Frauen sowieso, die Frauen galten im Judentum nicht als Zeugen und so weiter. Sie waren verunsichert. Aber Thomas sagt, ich glaube nicht, bis ich nicht meinen Finger in seine Wundenmale lege, dann glaube ich's. Alles andere ist mir Weibergeschwätz. Ich glaube nur das, was ich selber sehe, spüre und so weiter. Jesus sagt zwar, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, aber du brauchst, damit, also bewahrt, dein Körper muss bewahrt werden, dein Geist muss bewahrt werden, deine Seele müssen bewahrt werden. Auf den Tag Christi. Und Thomas war ein Jünger Jesu und er hat sich dann überzeugt. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich von innen heraus überzeugst und Zweifel ist erlaubt, sogar angesagt. Jetzt hör mal zu, was ich dir sage. Zweifel ist erlaubt und angesagt. Denn wir sehen und etliche zweifelten an der Auferstehung, obwohl sie, Jesus war bei ihnen. Die haben gesagt, sie haben Vater Morgana gesehen. Eine Erscheinung oder ein Geist oder Gespenst und so weiter. Aber die haben gezweifelt, bis sie zum Glauben durchgebrochen und durchgerungen sind. Alles andere wäre Verführung. Wäre Aberglaube. Sie mussten selbst durch Zweifel zum Glauben kommen. Und das ist der Glaube an Gott. Das geistliche Leben ist ein Kampf. Du musst durchbrechen. Dieses Aha-Erlebnis haben. Und dann kannst du nicht mehr. Wenn du dieses Aha-Erlebnis einmal gehabt hast, kannst du in der Sache nicht mehr zweifeln. Sonst bist du verführbar. Und das ist die Tragödie, warum viele Menschen von Gemeinde zu Gemeinde, von Sekte zu Sekte, von Irrlehrer zu Irrlehrer, vom einen Problem zum anderen pendeln, weil sie selbst nicht sicher sind. Auch mit der Ernährung. Du musst es überzeugt werden. Soll ich das essen, soll ich das nicht essen? Und du kannst mir nicht vorschreiben, was ich essen soll, und ich kann dir nicht vorschreiben, was du essen sollst. Das muss der Geist dir zeigen. Wir müssen geistgeleitete Menschen sein und wir müssen genau wissen, das Buch ist nichts für mich. Die Speise ist nichts für mich. Die Sache ist nichts für mich. Der Mensch, der jetzt sich so an mir anbietet und sich anhängt, ist nichts für mich. Und du musst mehr sagen, ist nichts für mich, als sagen, ja komm her. Weißt du, und wenn es wirklich vom Herrn war und vom Herrn ist, dann wird der Herr kommen und dafür sorgen, dass es bei dir bleibt. Und dass du wirst inne werden. Ja, ja, das ist vom Herrn gewesen. Also Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders. Und Verführung ist immer ganz schnell noch, wenn etwas ganz groß kommt. Für mich ist eine Faustregel von Gott oder Teufel. Also jetzt mal so ganz schnell Schwarz-Weiß-Malerei. Wenn etwas ganz groß, du musst heute noch, jetzt am besten, jetzt auf der Stelle, kommst her. Das ist vom Teufel. Ich springe nicht mehr. Ich war so dumm, öfters. Habe mich so manipulieren lassen. Sofort, ganz schnell. Eile, rette deine Seele. Das ist das Einzige. Der Teufel setzt uns unter Druck. Das ist Verführung. Alles, was du unter Druck tust, ist Verführung. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Herr hat sehr viel Zeit, eine ganze Ewigkeit. Und wenn es vom Herrn war, kommt es ganz klein. Johannes, könntest du nicht das machen? Mein Herr. Johannes, überleg dir mal. Das wäre gut, wenn du das machen würdest. Herr. Und es geht. Und es wird größer und größer und größer. Und am Schluss sagst du, Herr, du hast mich überredet. Ich mach's trotzdem. Das ist Führung. Das ist gewachsen in einem. Hat sich entwickelt. Und das andere ist eine Vergewaltigung. Sofort. Mit einmal Christ. Mit ein paar Tropfen Wasser. Nein. Weißt du, dieses Werden, so suchen und kämpfen und ringen. Oh Gott, soll ich nicht? Und ich drehe mich ein paar Mal um. Ja, Herr, es bleibt mir nichts anderes übrig. Bei der nächsten Taufe bin ich dabei oder bei dies und jenes. Weißt du, es geht mir nicht um die Taufe. Gott redet und immer wieder, du kommst nicht vorbei und wirst herausgefordert. Und auch Sachen nicht wegwerfen. So viele Leute, die räumen die ganze Wohnung gleich nach der Bekehrung auf. Das ist Unsinn. Du solltest mal, ich habe meiner Mutter gesagt, oder meiner Frau, meine Mutter hat die Dummheit gemacht, aber meine Frau habe ich gewarnt. Habe ich gesagt, hoch, wenn ich sterbe, lass mal alles genauso laufen wie bisher. Nicht wegwerfen. Mein Vater ist gestorben, innerhalb von 14 Tagen die ganze Wohnung aufgelöst, umgezogen, fortgegangen und so weiter. Also, und dann kommt sie, Kinder, habt ihr noch welche Bilder vom Opa? Ich habe alles rausgeschmissen. Nein, behalten mal. Und der Herr wird dir zeigen, dieses Buch, dieses Amulett, dieser Buddha, dieses Kruzifix oder sonst noch was, das muss raus. Oder dieses Buch, so Stück für Stück, das ist Heiligung. Weißt du, die Heiligung ist ein Prozess, das passiert nicht mit einem Schlag. Und dann lernst du Stück für Stück loszulassen, aufzugeben. Und das, weißt du, ja, jeden Tag mal was anders. Aber nicht gleich alles raus. Weißt du, dann weißt du, wunderbar, aber du hast dem Teufel gehorcht. Der Teufel, der möchte dir helfen, die Augen öffnen, sofort, Feuer und Flamme sein. Nein, der Herr reinigt uns Stück für Stück so systematisch. Verstehen wir uns? Lass dich nicht verführen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Und jetzt, ob übel oder böse, ist einerlei. Beides ist schlimm genug. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit leitest und Jesus, dass du der Weg bist, den wir gehen sollen. Wir sollen nicht irgendwelchen Weg gehen, sondern den Jesusweg. Jesus nachfolgen. Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, und du hast gewollt nicht, dass du in unser Leben kommst, nein, sondern wir sollen in dein Leben hineinwachsen, hineinreifen, hineinkommen. Halleluja. Und wir möchten deine Jünger sein, deine Nachfolger sein. Und deine Jünger lassen sich nicht verführen. Deine Jünger gehen durch Stürme, durch Krisen und sie reifen Stück für Stück. Und sie werden mündig, sie werden selbstständig und sie werden eines Tages ausgesandt als deine Zeugen. Herr Jesus, und sie werden dich bezeugen, weil sie mit dir gewesen sind, weil sie dich kennen und dich verstehen, Herr. Und du willst uns nichts aufzwingen, sondern wir sollen dich verstehen, deine Gedanken kennen, den Herrn erkennen. Das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, und zwar aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Herr, wir wollen dich mehr und mehr erkennen. Auch heute Abend, Herr, du zeigst uns, um was das alles geht. Praise God. Halleluja. Wir singen ein Lied, wir nehmen unser Opfer auf.